Es gab nämlich mal so eine Phase,
wo das... Ich sagen, wo ich fett war.
wo ich selbst versucht habe, Yokozuna zu werden.
Geil, Alter. Sorry.
Liebe Welt da draußen, ich bin's wieder, Steven von Steven Spoilberg und heute mit mir hier am Start ist der Sandro. Hallo Sandro.
Oh mein Gott, bremst dich mal, was ist los? Steven, wo warst du? Erzähl doch mal.
Ich war die ganze Zeit nicht da. Mich hat's jetzt nach längerer Zeit doch mal wieder ein bisschen doller ausgehebelt. War fast 2 Wochen außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich auf jeden Fall so weit, dass ich zum einen sehr, sehr viel geschaut habe. Also ich hatte sehr viel freie Zeit und habe irgendwie gefühlt das nachgeholt, was ich in den letzten 2 Jahren nicht geguckt habe. Musste das jetzt auch so ein bisschen ausdünnen und aufteilen auf die Folgen, die noch so kommen. Und bin jetzt sehr froh, dass ich auch noch 1-2 Sachen mit dir dann heute zusammen besprechen kann. Ne? Also ich habe dann noch gesagt, hier, ich habe das geschaut und dann hast du das auch noch geschaut und dann können wir das heute zusammen hier ein bisschen abarbeiten. Und deshalb bin ich jetzt hier fresh wie Frittenfett und bringe ein bisschen Energie hier in die alte Butze, ja. Und ich bin ja hier derjenige, der noch das hochenergetische, völlig übertriebene Rapid Fire Heidi Ho hier am Leben erhält. Also das muss sein. Einer muss es doch machen.
Das stimmt natürlich. Also die Trademarks, die brechen hier langsam weg, mit der stillen Eroberung von Mo. Werden die alle unter den Teppich gekehrt. Das ist schon ganz gut, dass du hier mal ein bisschen für Ordnung sorgst. Ja, aber es ist schön. Also ich freue mich auch mal wieder mit dir eine Folge aufnehmen zu können. Ich habe auch viel angesammelt tatsächlich, weil wir jetzt ja, ich war zwar nicht krank, aber wir haben trotzdem ja jetzt so viel so Sonderkrams gemacht, ne? Jetzt ist Guilty Pleasure Special, Halloween Special, Pinguin, darüber möchte ich nicht mehr reden in diesem Leben. Und naja, also
zumindest nicht mit Mo.
Nicht mit Mo. Leg mal das mal zu den Akten. Ja, aber da hat sich ja zwischendrin einfach auch nicht so viel Gelegenheit geboten, so in einer Sonntagsfolge abzuladen. Deswegen habe ich hier auch viel mitgebracht und das wird schön, Steven. Ich freue mich. Soll ich direkt mal loslegen eigentlich?
Genau, du kannst direkt loslegen mit so den Sachen, die vielleicht schon eine Erwähnung wert sind, aber auch schnell abgearbeitet werden können. Ich bin gespannt, ob du mich da vielleicht überzeugen kannst von etwas.
Ja, der zieht dich ja mal auf, damit dass du Dokumentation guckst. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich starte mal mit einer Dokumentation in die Folge. Allerdings mit natürlich einem großen filmischen Hintergrund, weil es geht um Music by John Williams. Also unser Stammkomponist, kann man ja quasi sagen, von Steven Spielberg. Ich meine, was soll man über den Mann noch sagen? Der wurde 49 Mal für einen Oscar nominiert, hat ihn 5-mal bekommen. Weißer Hai, Star Wars, E.T., um so ein paar zu nennen. Schon das Liste war es noch und irgendwas, was ich immer vergesse. Aber Superman, Jurassic Park, Harry Potter, Indiana Jones, das sind alles so Schlagworte. Und jeder kennt es und jeder kann es sofort mittrellern. Und es wird Zeit, dass der Mann mal ein filmisches Denkmal bekommt. Er ist 92, ja, und knallt immer noch ein paar Dinger raus. Und das ist eine Dokumentation, die es jetzt auf Disney Plus gibt. Weil tatsächlich, da ist mir mal aufgefallen, dass ich auch nichts über den Typen weiß. Also es ist nicht so, dass mich das immer brennend interessiert hat, aber dass der zum Beispiel eine Jazz-Vergangenheit hat und seine Frau frühzeitig gestorben ist und wie das alles so Einfluss auf sein Leben und seinen Werdegang genommen hat und welche Ursprünge dann dazu geführt haben, dass er eben am Ende bei der Filmmusik gelandet ist und wie die Kollaboration mit Steven Spielberg zusammenkam. Und da so schöne Szene, wie Steven Spielberg so ein Fanfare am besten für der Weiße Hai haben wollte, so ein Abenteuerscore. Und John Williams so am Klavier sagt so, nee, du, pass mal auf, dum dum, das ist es. Okay, alles klar, dann machen wir es halt so. Das sind halt so Sachen, die man hier sieht. Und das ist schön, das ist cool, die Bromance zwischen denen zu sehen. Man sieht Chris Columbus, J.J. Abrams und Ron Howard und so. Oder auch Alan Silvestri, Thomas Newman, so andere Dirigentenkollegen, Komponistenlegenden. Und die einfach alle mal so ein Statement abgeben. Wie gesagt, eigentlich sollte das jeden Filminteressenten interessieren. Deswegen auf Disney Plus könnt ihr euch mal reinschauen, reinziehen. Die Dokumentation heißt Music by John Williams. Ich habe außerdem, ich finde keine Überleitung, tut mir leid, Tulsa King Staffel 2 zu Ende geguckt. Ich kann und will dazu nicht viel sagen, weil es gibt einfach nicht viel zu sagen. Es war eine meiner Lieblingsserien, glaube ich, letztes Jahr, also Staffel 1. Und ja, Staffel 2 macht einfach genau das Gleiche. Also das ist, wem das gefallen hat, der guckt da einfach rein. Ich finde sie persönlich ein bisschen schlechter. Sie fällt ab. Es ist halt immer noch sehr solide Unterhaltung. Ne? Das ist die Rolle, mit der Sylvester Stallone jetzt wirklich in Rente gehen kann. Die ist ihm auf den Leib geschneidert als Manfredi, der Boss, der General, der quasi ins Exil nach Tulsa geschickt wird von seinen New Yorker Mafia-Kollegen und sich dort ein eigenes Imperium aufbaut und dann als König quasi der Mafia-Familie, die ihm verstoßen hat, den Krieg ansagt. Das ist schön gemacht, das ist von Tyler Sheridan, das ist also sehr wertig, das ist halt sehr amerikanisch und die Figuren sind alle sympathisch, die Crew, aber es ist halt eben sehr viel Mafia-Klischee und es ist auch nicht wirklich deep. Also es ist für mich eher wirklich, das ist eigentlich fast schon Frühstücksfernsehen, ein bisschen drüber. Also es ist auch hier und da mal ein bisschen brutal, dann wird auch mal jemand da mal ein Kopf weggeschossen und so ein Krams. Aber es ist nicht düster, es ist wirklich... Ja, das kann man gut weglutschen. Die Folgen sind nur so eine halbe Stunde. Das ist eigentlich was für dich. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dir würde das voll gefallen. Zwei Staffeln sind jetzt, wie gesagt, draußen auf Paramount Plus und der dritte ist bestellt. Und wie gesagt, das ist ein gutes Spätwerk für Sylvester Stallone. Besser als Expendables 4 auf jeden Fall. Und ich bin leider in meine eigene Pfanne getappt. Denn ich habe Agatha All Along geschaut, eine Marvel-Serie, von der ich fest überzeugt war. Ich werde sie nicht gucken, weil sie mich wirklich gar nicht interessiert. Es waren tatsächlich am Ende die Kritiken. Die steht auf 83%, sowohl bei Audience als auch Kritikerwertung bei Rotten Tomatoes. Ich habe mir so gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum? Und alle haben dann, alle in dieser Marvel-Bubble, die sowas noch verfolgen, haben auch gesagt, überraschend. Ich so, nein Gott, okay, dann gucke ich es jetzt halt durch. Die war halt Halloween draußen, die Serie, habe ich sie komplett durchgebinged. Es geht um Agatha Harkness, die Hexe aus WandaVision. Also es ist jetzt ein Spin-Off zu einem Spin-Off, sozusagen. Und von Catherine Hahn gespielt, die hat das cool gemacht. Sie war die Antagonistin, die böse Hexe in WandaVision. Aber sie war mir halt auch völlig egal. Sie wurde am Ende besiegt, Wanda hat sie mit dem Fluch belegt und jetzt ist sie halt in Westview, in dieser Stadt und kann sich daran nicht mehr erinnern und ist in so einer, na, wie soll ich das sagen, in so einer True-Crime-Parallelwelt gefangen und trifft dann halt auf einen Jungen namens Billy, glaube ich, der so ein bisschen mysteriös daherkommt. Wo kommt der her, was macht der, warum ist der da? Und der holt sie dann da raus aus diesem, aus dieser, wie soll ich sagen, Amnesie. Und möchte mit ihr und schlägt ihr vor, auf den auf den Hexenpfad zu gehen. Ja, das ist sozusagen ein Pfad, wo man, also die Witch's Road, wo man am Ende, wenn man da durchkommt, viele Prüfungen bestehen muss. Und wenn man das schafft, dann kann man sich etwas wünschen, was man am meisten begehrt, das sozusagen. Und jede Folge, sie stellen dann so einen Hexenzirkel aus verschiedenen Hexen zusammen müssen dann sozusagen gehen dann diesen Weg entlang, so ein mystischer Düsterwald. Und auf diesem Pfad gibt's dann mehrere Stationen. Das ist so, ein Escape Room jagt den nächsten. Und jeder Folge ist irgendwie so einer anderen Hexe gewidmet, wodurch die auch einem nach und nach ans Herz wachsen. Und Aubrey Plaza, Steven, jetzt wird er aufwachen, spielt Lady, spielt den Tod quasi. Es ist eigentlich schon ein Spoiler, aber eigentlich weiß es auch jeder. Das ist eine sehr wichtige Figur in den Comics. Und ich sag mal, der Tod darf mich gerne zum Schafott führen oder vom Schafott wegführen. Also holler die Waldfee. War auch wirklich eine gute Antagonistin und hat eine coole Dynamik mit Catherine Hahn. Es ist am Ende leidlich unterhaltsam gewesen. Die Effekte waren teilweise nicht so geil. Aber ich muss schon sagen, hinten raus die Twists, das hat schon alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht bereut, es zu gucken. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen jetzt zu spät rausgekommen. So direkt nach WandaVision oder Multiverse of Madness, wo das ja auch noch direkten Zusammenhang hatte, wäre das vielleicht irgendwie, hätte das mehr Hype verursacht. Und so ist es jetzt halt einfach da. Es ist ganz nett. Aber gebraucht hat es halt mal wieder niemand so richtig. Deswegen, ich habe es nicht bereut, es zu gucken. Und wäre so ein Fable für, es geht so in die Sabrina-Richtung wahrscheinlich und so Buffy und so, das sind alles so Sachen, die man hier so ein bisschen wiederfindet. Wenn man sich dafür begeistern kann, dann ist das schon was für einen.
Okay. Da hast du ja hinten raus jetzt doch nochmal versucht, mich irgendwie zu kriegen, wa? Du hast doch extra Sabrina eingebaut, gib's doch zu!
Deine Lieblingsserie aller Zeiten war das doch, ne?
Ja, sie ist auf jeden Fall, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich bleibe dabei, sie ist gut.
Wie glauben dir das? Ist das nicht so gewesen, dass die zweite Staffel dann aber übelst abgefallen ist und über die hat dann niemand mehr gesprochen? Weil ich erinnere mich so ein bisschen dran.
Nee, ich habe die Serie ja eigentlich auch nur geguckt, weil das Ende so extrem gespalten hat. Und die ist eigentlich immer besser geworden. Also ich fand vor allem, wie gesagt, das Ende der dritten Staffel ist für mich ein Knaller. Und ich glaube, das würde euch auch irgendwie weghauen. So in diesem, in dem Kosmos dieser Serie ist das halt einfach ziemlich geil aufgebaut und kommt dann auch ziemlich unerwartet. Und das ist schon geil. Und ja, dann hinten raus wird es ein bisschen schwächer und das Ende ist halt schon diskutabel. Aber insgesamt finde ich, ist das einfach eine gute Serie. Und ich bin jetzt auch froh, dass du hier so reingestartet bist, denn ich kann jetzt nochmal drei, ich nenne es jetzt mal Klischees oder Fakten über mich hier auf den Tisch legen, ja, weil das passt zu diesen drei Dingen, ja. Zum einen, und das gilt ja auch für Berg, Filmmusik ist nicht so unser Ding. Gangster-Ding, Mafia-Ding ist nicht meins und ich bin aus der Marvel-Bubble ja eigentlich komplett ausgestiegen. Und jetzt sage ich dir, eins von diesen dreien kann ich jetzt schon ein Stück weit abmildern und du darfst jetzt rausfinden, welches davon.
Oh Gott, also Marvel ist es definitiv nicht.
Ja, richtig?
Mafia, also gibt es einen Grund? Nee, das muss Filmmusik sein.
Ja, und zwar hast du hier natürlich eine Doku mitgebracht über einen Komponisten, den ich auch wirklich liebe, weil das noch einer ist, der Filmmusik gemacht hat, die halt wirklich hängen bleibt. Und das vermisse ich heutzutage einfach ohne Ende, weil es davon kaum noch jemanden gibt, der das halt so schafft. Ich meine, du hast es ja vorhin aufgezählt, was der Mann alles für Scores erschaffen hat und für Titelmelodien. Das ist der absolute Wahnsinn. Das sind Dinger, die halt einfach im Kopf hängen bleiben, die teilweise sogar meine Frau so völlig aus dem Nichts daher summt, wo ich so sage, wo kommt das denn jetzt her? Also der Mann hat einen Impact und so eine Filmmusik, die mag ich auch. Aber die gibt's halt, finde ich, wirklich, wirklich selten heutzutage. Ich meine, guck dir mal so typische Blockbuster an, wie Transformers oder so, da kommt irgend so ein pathetisches Gedudel im Hintergrund, das du sofort wieder vergisst. Selbst bei Marvel ist es vielleicht noch maximal das Avengers-Theme, was halt ein Stück weit da so in die Richtung geht, aber dann hört's ja auch schon fast wieder auf.
Ja, das stimmt. Also
find ich echt schade.
Ja, auch tatsächlich jetzt Gladiator 2 kann ich auch zum Beispiel sagen, dass der hat ja einen hervorragenden Score, der erste Teil von Hansi. Und Hansi Hinterseher, falls du dich jetzt gefragt hast, wer. Und der zweite Teil ist halt von Henry Gregson Williams, ich weiß es nicht, irgend so ein ehemaliger Protégé von ihm. Und das ist, also du merkst es halt vor allem, wie schlecht der Soundtrack ist, weil der die ganze Zeit so wie aus der Konserve vor sich hin dödelt. Aber ab und zu wird mal was aus dem ersten Teil recycelt und da krieg ich direkt Tränen in die Augen. Denk mir, oh, ist das episch. Ansonsten ist es vollkommen Luft. Das ist halt wirklich nur so ein Teppich im Hintergrund. Und da hast du schon recht. Also dieses Themenschreiben, das fehlt halt voll. Weil das ja nämlich auch so viel, das macht ja auch was mit dem Zuschauer. Du siehst etwas und das Thema dazu kann dir sogar was erzählen über die Figur, selbst wenn sie gar nicht im Bild ist. Ne? Also diese Verbindung, was das, diese Assoziation, dass Figuren oder Motive an Melodien dranhängen, das ist ja auch ein Werkzeug und das wird immer weniger genutzt. Gott, wir klingen wie alte Männer.
Ja, aber in dem Fall ist es ja anscheinend auch ein Stück weit wahr. Also ich habe jetzt ein gutes Beispiel von der aktuellen Serie, wo mich die Outro-Musik jedes Mal komplett kriegt und das hat auch ein Stück weit gedauert und du hast die Serie auch gesehen und mal gucken, wie das bei dir wird, wenn du dann in die zweite Staffel und dritte Staffel einsteigst bei From. Ist das so? Das ist so ein ganz einfaches Klavierthema. Ich glaube, eine Akustikgitarre ist da auch noch mit dabei. Das ist so genial und das kriegt mich jedes Mal. Auch die Titel, dieser Titelsong, dieses Que será, será da in dieser sehr morbiden Variante, ist absolut großartig. Und sowas würde ich mir doch wirklich mal öfter wünschen.
Ja, hört mal auf uns, macht mal wieder schöne Musik, Leute.
Genau. Ich hab's ja gesagt, ich hab so viel geschaut, dass da auch einiges dabei war, was schon irgendwie erwähnenswert ist, aber wo ich auch nicht zu viel Zeit mit verbringen möchte und mich dann irgendwie anfange zu verplappern. Und deswegen habe ich den guten alten Speed-Part mal wieder rausgeholt.
Oh.
Ich habe also was, ja, du wirst jetzt hoffentlich deinen Spaß damit haben. Es ist kurz und schmerzlos, 4,5 Minuten baller ich dir hier 5 Filme um die Ohren. Und mal gucken, was du dazu sagst.
Geil, gib mir alles, komm.
Ja. Ich geb dir alles und ab das Ding.
Und hier kommt der erste Film.
Don't Move, auf Netflix zu sehen. Auf dem Papier erscheint die Grundprämisse des Films ziemlich dünn und auch ein wenig albern. Eine Frau trauert um ihren Sohn, wird von einem Fremden im Wald angesprochen, bekommt eine Spritze, die sie innerhalb von 20 Minuten lähmt und muss nun um ihr Leben fürchten. Sie flüchtet und versucht zu überleben. Berg und Mo haben in der letzten Folge schon viel Richtiges zu dem Film gesagt und da kam der so okay weg. Ich glaube, Mo konnte dem Ganzen noch etwas mehr abgewinnen. Dennoch haben die beiden, finde ich, einen wichtigen Aspekt nicht so richtig hervorgehoben, denn es gibt verdammt viele gute Suspense-Momente. Insgesamt eine knappe Empfehlung für Don't Move.
Und hier kommt der nächste Film.
You Can't Run Forever. Ach, ebenfalls in der letzten Woche als zweiter Film der Bergschen Killer im Wald-Trilogie besprochen, muss ich 3 Dinge zu You Can't Run Forever anfügen. Erstens, ja, der Filmtitel ist genauso bläde wie der Plot. Damit kann nämlich nur einer gemeinsam, und zwar J.K. Simmons, völlig durchgeknallter Killer, der aufgrund seines stattlichen Alters im ganzen Film nicht rennt, sondern schlendert und trotzdem in dem riesigen Waldgebiet seine Opfer immer wieder einholt. Sass. Zweitens, ich wollte eigentlich einen Witz darüber machen, dass eine Person dieses Schundwerks auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung bekommen sollte, bis ich herausgefunden habe, dass genau diese Person, die dafür zuständig war, J.K. Simmons an Land zu ziehen, seine Frau ist. Sass. Jetzt der wichtigste Punkt, den ich Bergs und Moos Kritik hinzufügen muss. Auch wenn schon alles andere richtig Banane ist, ist das mit weitem Abstand schlechteste an diesem Film diese vollkommen hanebüchene Psychologisierung des Killers. Einmal gemobbt, Frau beim Fremdgehen erwischt, gleich Psychokiller, der alles und jeden völlig ohne jegliche Kriterien niederballert. Sass! Das Ding ist eine Vollgurke, meiden um jeden Preis.
Und hier kommt der dritte Film.
Und zurzeit auf Netflix zu sehen ist Sisu. Eine finnische Lebensphilosophie, die kaum zu übersetzen ist, aber grob Stärke und Durchhaltevermögen bedeutet. Und fuck ja, passt das zum Hauptcharakter dieses Zweiten Weltkriegs-Exploitation-Reißers, bei dem ein alter Kriegsveteran Gold findet und dann von Nazis gejagt wird und sich natürlich zur Wehr setzt. Was dann kommt, ist ein ultraharter Einer-tötet-sie-alle-Film, der sich vielleicht ein bisschen zu ernst nimmt, aber auf der anderen Seite ist es halt auch verdammt cool, wenn die Frauen, die er befreit, von ihm als Legende reden und sich die Nazis fast in die Hose scheißen vor Angst. Aufgrund der Lobhudelei von Sandro habe ich irgendwie so eine groteske Schlachtplatte erwartet. Versteht mich nicht falsch, das Ding ist schon ziemlich hart, das nimmt keine Gefangenen, aber letzten Endes hat mir irgendwie was gefehlt oder, ja, wie es so oft ist, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, ist es am Ende eine Enttäuschung auf sehr hohem Niveau.
Huch, was kommt denn da, der nächste Film?
Die Erbschaft. Yes! Endlich kann ich auf meiner Bucketlist polnische Netflix-Produktion schauen abhaken. Psst! Hat noch nie jemand gesagt. Ein Whodunit, der letzten Endes solide gemacht ist, aber auch nicht überraschen kann. Es werden gängige Tropes bedient. So kommt die verhasste Familie zusammen, weil der reiche Onkel gestorben ist, nur um dann zu revealen, dass er gar nicht tot ist, sondern nur alle zusammenbekommen wollte für ein Spiel, dessen Sieger dann seine Patente bekommen soll. Und dann... Twist! Der Onkel wird in der ersten Nacht doch umgebracht. Wow. Danach folgt Genre-Standard mit ganz unterhaltsamen Charakteren und mal einem Lacher hier und einem Lacher da. Und zumindest ist der Mörder nicht der Diener aus der dritten Garde, der einmal kurz durchs Bild gehuscht ist. Und der allerletzte Twist des Films ist 5 Meilen gegen den stinkenden Wind zu riechen. Merke, Dinge, die verschenkt werden und bis zum Ende nicht oder kaum mehr erwähnt werden, spielen eine wichtige Rolle. Kann man machen, muss man aber nicht. Godzilla Minus One, oder wie ich ihn liebevoll nenne, French Metal Subtraction One Above Zero. Seien wir doch mal ehrlich, wer Godzilla mag, der will Godzilla-Explosionen und zerstörte Landschaften sehen. Und das bekommen wir hier auch. Aber auch viel Menschliches drumherum. Was mir aber ehrlich gesagt besser gefallen hat, als bei 99% ähnlich gestalteter Katastrophen- oder Weltuntergangsfilme. Wenn nicht noch einmal dieses verkackte, getrennte Familientrope mit dem Vater, der seine Kinder oder seine Frau zurückerobern will, sehe, dann lade ich meinen Plasmastrahl auf. Dagegen ist Godzillas Ding Spielzeug. Okay, Steven, Contenance und zurück zum Film. Aber zum Glück, dieser Film nimmt einen anderen Weg und zeigt das Weltkriegstrauma der Japaner. Und das hat mich dann doch schon ganz gut erreicht. Also hier einen fetten Daumen nach oben für Godzilla Minus One.
Und nun ist der ganze Bums zum Ende.
Detektiven. Alter, was nimmst du? Was nimmst du heimlich? Geil.
Sass. Ja, das. Ja, ich dachte mir, so eine gewisse Würze muss ich da reinbringen. Es muss doch unterhaltsam sein.
Ja, es ist fantastisch gewesen. Ich möchte sogar behaupten, ich möchte mehr davon hören. Ganz kurz, du hast wirklich dafür gesorgt, dass ich jetzt You Can't Forever auf jeden Fall schauen muss. Weil ich meine, davon muss ich mir jetzt selbst überzeugen. Bei Don't Move bin ich mir noch nicht sicher. Mal schauen. Sisu, ja, I know, ich habe sehr hoch gestapelt, aber mein Gott, es ist ein Exploitation-Film und er macht Nazis platt, also why not? Ja. Erbschaft erreicht mich nicht so bei Godzilla Minus One. Ich glaube, da werde ich mal einen Blick riskieren.
Oh, also das kommt ja jetzt also richtig überraschend. Also meine Güte.
Krass, ne? Nee, Takashi Yamazaki hat tatsächlich jetzt auch durch den Erfolg von Godzilla Minus One, also der Regisseur, sein erstes Hollywood-Projekt zugeschrieben bekommen. Mhm. Grand Gear heißt das. Weiß auch nicht, um was es geht, aber ich find's schön, dass das funktioniert, weil wir brauchen so eine Koryphäen aus dem asiatischen Raum, auch in Hollywood, mehr, möchte ich meinen. Und Godzilla Minus Two oder keine Ahnung, was auch immer. Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Also carry on, Godzi, wir freuen uns, esse ich zumindest.
Ich hoffe natürlich, dass überhaupt jemand außer dir meinen kleinen Metal-Gag verstanden hat. Also
weiß ich nicht. Ja. Also,
was weiß ich nicht.
Sagt uns mal Bescheid. Also ich fand's gut.
Sehr schön. Du hast jetzt was mitgebracht. The Deliverance lese ich hier und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zuordnen kann.
Also das ist nicht nur ein hammergeiles Album von Opeth, um mal bei Metal Anekdoten zu bleiben, sondern es ist auch ein, jetzt bitte nicht einschlafen, Exorzistenfilm auf Netflix.
Meine Güte, ist schon Schlafenszeit.
Ja, pass auf. Ich bin ja trotzdem ein Sucker für sowas, deswegen muss ich mir das angucken. Und wenn ich mal auf Netflix mich rumtreibe, dann versuche ich einfach auch Sachen zu finden, gerade im Genrebereich, die mich interessieren, um eventuell einen Tipp mitzubringen. Und das kann ich hier tun, weil das ist im Prinzip der Exorzist meets Jordan Peele, um das mal einfach zu pitchen. Es ist ein... Okay. Es geht um eine Mutter mit drei Kids, die zusammen mit ihrer Mutter, gespielt von Glenn Close, die hier so eine richtige White Trash-Koryphäe spielt, also geile Performance auf jeden Fall von ihr. Die Mutter wird gespielt von Andrea Day, auch eine geile Performance, die ist alkoholkrank, drogensüchtig und das ist halt im Prinzip am Anfang, die leben in so einer echt so einem beschissenen Vorort, das ist so ein richtiges Milieudrama. Das Problem ist nur, einer der Söhne beginnt halt so eine merkwürdigen Verhaltensweisen, sag ich jetzt mal, an den Tag zu legen. Und die Geschichte, die hier eigentlich abläuft, wurde schon sehr, sehr viel erzählt, nur eben nicht auf diese Art und Weise. Sobald die Katze aus dem Sack ist und der springende Punkt, der deutet sich schon recht früh an, um was es hier geht, wird es dann leider hinten raus doch sehr gewöhnlich und aus diesem Drama mit diesen vielen sozialen Untertönen wird dann nicht mehr so viel gemacht. Aber wie gesagt, am Anfang beginnt das als Familiendrama. Die Mom ist halt alleinerziehend, hat sehr aggressive Impulse und generell so eine Hauptfigur in so einer Art Film zu sehen, das ist irgendwie ganz erfrischend gewesen. Und die Kinder, und das Ding ist halt auch, sie ist eine unzuverlässige Erzählerin, dadurch, dass sie halt sehr oft viel trinkt oder, wie gesagt, Drogen nimmt. Und das kommt halt dazu, dass die Kinder, die dann anfangen, besessen zu werden oder der Junge, dass man das ihr nicht glaubt und sie ihr auch sich auch selbst nicht glaubt, dass sie irgendwie so eine Sachen sieht. Und das Ganze ist so mäßig spannend zwar nur, aber ich fand es schon einfach faszinierend, wie eine Exorzisten-Story erzählt werden kann und wie am Ende das Ganze auch von den Charakteren getragen werden kann. Also selbst hinten raus, wo es sehr generisch wird, ne, es passieren halt die Sachen, die in einem Exorzistenfilm passieren, das Kind wird weird. Und dann fallen halt Leute diesen Dämon, der sich da manifestieren will, halt zum Opfer und das, was man sich so vorstellen kann, aber das ist jetzt auch nicht, ich verrate es hier nichts, das sind nur die gewissen Tropes, die abgelaufen werden, da wird man nicht groß überrascht. Aber dieses Setting macht diese Art von Film trotzdem sehr sehenswert. Und die Schauspieler, also Andra Day und Glenn Close, machen das halt zu einem überdurchschnittlichen Netflix-Film. Deswegen würde ich sagen, wer generell jetzt so einem Horrorfilm nicht abgeneigt ist, der ist jetzt auch nicht total devastating und gory, der kann sich das schon angucken. Und wie gesagt, durch diesen Flair hat der einfach was. Also probiert's gern mal aus. Ich kann auf jeden Fall, so, wie hast du es bei Don't Move gesagt? So gerade so empfehlen?
Mhm.
Würde ich auch sagen. Also der ist auf jeden Fall, den kann man schon einmal gucken.
Also ich habe ja, wir haben ja vorher den Gag gemacht, so, oh, hier schon wieder Exorzistenfilm und so. Die Story an sich und dass man da so diese soziale Komponente mit reinbringt und dass man denen nicht glaubt und so, das klingt, finde ich, total spannend und auch irgendwie ein fresher Ansatz. Ich hätte das jetzt sehr gut gefunden, wenn es halt hinten raus dann nicht so generisch exorzistenmäßig wird, weil ich finde, das nimmt den Ganzen dann schon wieder so ein bisschen so diese Magie oder diesen Charme, wo ich sage, dann gucke ich mir das jetzt doch mal an, weil das schreckt mich dann tatsächlich wieder so ein bisschen ab.
Ja, man merkt halt auch, dass, also für mich ist das so ein Fall von, da waren zwei Parteien am Werk. Lee Daniels, der Regisseur, der wollte hier ein urbanes Melodram erzählen mit so ein bisschen Exorzisten Einflüssen und Netflix hat aber wahrscheinlich eher eben auf diesen handelsüblichen Exorzismus-Horror, also jetzt keine Gewehr, aber so fühlt sich das an, als wenn hier schon auch nochmal eingegriffen wurde und sozusagen, um eben genau diesen Markt eben auch zu bedienen. Weil, na klar, Exorzismus-Horror funktioniert halt, wir sehen es halt in der x-ten Remake vom Exorzisten, der bald kommt. Aber wie gesagt, Glenn Close als krebskranke White Trash Mom ist richtig eine Wucht und Andra Day, also deswegen probiert's aus. Wie gesagt, es hat seine überraschend frischen Elemente auf jeden Fall drin.
Okay, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so mit und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, den das anspricht. Ich bin gespannt, ob das jetzt bei mir auch der Fall sein wird, ob ich da überhaupt jemanden da draußen erreiche, weil das ist jetzt Special Interest in wirklich einer ganz besonderen Nische. Wenn ich jetzt erstmal sage, es geht um so ein klassisches Underdog-Sportdrama, dann werden vielleicht die meisten noch sagen, ja, also warum nicht, gucke ich gern mal. Und wenn ich jetzt sage, dass das Ganze leider, also nicht leider, es ist eine japanische Serie, das ist nicht leider, aber sie ist nicht synchronisiert, ja, das heißt, man muss schon mal japanisch mit Untertitel gucken. Und wenn ich dann auch noch sage, es handelt sich um Sumo-Ring, dann werden vielleicht die einen oder anderen sagen, oh nee, muss nicht sein. Also andauernd die nackten Männerärsche und dicke Männer und so, das finden geile, halt viele.
Schön geile, dicke Männerärsche. Das ist doch genau das, was ich sehen will.
Ja, ich kann ja auch verstehen, dass man das ästhetisch sicherlich schwierig findet. Aber Sumo hat natürlich in Japan einfach eine sehr, sehr lange Tradition und ist dort ja nach wie vor Volkssport und Sumo-Ringer werden dort halt auch einfach wirklich ja teilweise wie Götter verehrt. Und ich kann jetzt auch so einen kleinen Reveal machen. Ich hatte tatsächlich eine Phase in meiner Jugend, wo ich ein bisschen Sumo-Ring geschaut habe. Es gab nämlich mal so eine Phase,
wo das... Du musst jetzt sagen, wo ich fett war.
Wo ich selbst versucht habe, Yokozuna zu werden.
Geil, Alter. Sorry.
Nee, nein, aber ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, aber es gab mal so eine Zeit, wo das auf Eurosport oder auf DSF relativ regelmäßig lief. Und irgendwie, ja. Weiß ich nicht, also es ist ja wahrscheinlich nicht bewusst gewesen.
Doch,
oder?
Doch, ich habe immer auf die sexy Sportclips gewartet und da kam dann immer so auf Sumo-Ring. Doch, nee, es ist ohne Spaß, es ist mir ein Begriff, ich habe das auch eine Zeit irgendwie öfters mal im Fernsehen gesehen, als ich noch Fernsehen geschaut habe. Und ansonsten kenne ich eigentlich nur den Sumo-Ringer aus Street Fighter. Wie hieß der?
Honda.
Ja, genau. Den fand ich cool.
Und wahrscheinlich den Wrestler von der WWF, Yokozuna?
Ja, stimmt. Ja, klar, N64 Wrestling habe ich doch. Aber ich muss sagen, unabhängig jetzt mal Spaß beiseite, ich habe auch schon mal irgendeine Dokumentation darüber gesehen oder einen Film, irgendwas, schießt mich tot, gefährliches Halbwissen. Dass die da so verehrt werden, das habe ich auch schon mitbekommen und dass das richtige Superstars sind. Ich finde das super interessant, weil das ist halt noch so ein richtiges Mysterium, was total Klischee überladen ist. Aber wie gesagt, ne, die haben ja trotzdem ihren. Das ist halt so wie bei uns irgendwelche Fußballstars, ne? Kann man sich das wahrscheinlich vorstellen.
Ja, also total. Und der andere Part des Sumo-Rings ist halt, das ist noch in sehr, sehr veralteten Strukturen. Das ist praktisch erzkonservativ. Also wenn man immer noch sagt, so, keine Ahnung, bei uns ist Tennis irgendwie konservativ und da wird auf Regeln und auf Kleidung und auf was weiß ich nicht geachtet, da ist Sumo-Ring praktisch mal 100. Ja, also da darf man sich überhaupt nichts erlauben und dann gibt's noch Verbände, die dann über das Verhalten und über die Ehre von Sumo-Ringern entscheiden und wenn die zu jung sind und schon ganz viele Siege errungen haben, dann und eigentlich schon Yokozuna werden könnten, also es gibt dann da so Kriterien, die man erfüllen muss, Yokozuna ist der höchste Rang und da gab's auch schon Fälle, wo die einfach gesagt haben, der ist noch zu jung und unerfahren und der ist noch nicht ehrenhaft genug und so läuft das halt ab und auch bei den Trainings, also wenn die trainieren, das ist halt knüppelhart, das ist noch, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein typisches Männer-Macho-Gehabe, was sie da so an den Tag legen, so dieses Konkurrenzverhalten und gegeneinander ausspielen und auch wenn die dann, das ist ja ganz oft so, dass die auch zusammen dann in ihrem Stall, also so nennt man immer praktisch den Verein, für den man kämpft, das ist dann ein Stall, dort leben die ja dann auch und wenn die dort dann essen, dann ist das wirklich schon Fressen eher, also die schaufeln sich das richtig mit Geschwindigkeit rein und nehmen sich gegenseitig das Essen weg, also so wird es zumindest hier in der Serie porträtiert, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das in Wirklichkeit so ist und das fand ich halt so spannend und auch so packend an der Serie, also wir begleiten hier einen aufmüpfigen Sumo-Ringer, der halt selbst zum Star und zum Yokozuna werden möchte und dort halt in diesen Stall eintritt und sich dann halt erstmal der Charme und dem Scharmützel der anderen ausgesetzt ist und sich dann dort halt allen widersetzen will und mit seinem Auftreten halt an ganz viele alte Strukturen halt anstößt und wo dann halt andere versuchen, ihn irgendwie rauszudrängen und aus dem Verband halt raushaben wollen. Und da versucht er sich halt zur Wehr zu setzen. Das klingt jetzt erstmal nach wie vor noch so klassisch Sport-Underdog-mäßig. Und das ist auch gut gemacht und ich hatte auch mal Spaß damit. Aber das größte Problem, was die Serie hat, ist, dass der Typ wirklich, vor allem am Anfang, ein richtig unsympathischer Spast ist. Also du denkst halt wirklich, will ich mir jetzt angucken, wie der Typ hier weiter versucht, sich zu ändern und irgendwie geht's ja auch darum, ne, dass der halt am Anfang noch viele Ecken und Kanten hat, aber gerade so zu Beginn, der kommt aus ganz schweren Verhältnissen und findet dann halt seine Mutter, wie die da fremd geht und nimmt die dann und schmeißt sie da irgendwie an ein Geländer und da dachte ich so, muss das sein? Aber wenn man darüber hinwegschaut, dann kriegt man hier wirklich einen interessanten Einblick. Und vor allem, das habe ich dir ja auch vorab schon gesagt, es gibt hier 2-3 Szenen oder Shots, die sind wirklich für die Götter. Also wenn man mal 2 dicke Männer ästhetisch durch die Luft fliegen sehen möchte, wie noch nie zuvor, oder zumindest ich habe das zuvor nie gesehen, dann gibt's hier auf jeden Fall eine besagte Szene. Und bei einer anderen, es gibt natürlich so diesen einen Übergegner, gegen den er dann da kämpfen muss und wo es dann auch erstmal einen Kampf gibt, der halt völlig daneben geht und wo er stark verletzt wird und dann später zurückkommt und so weiter. Also so diese gängigen Tropes sind ja durchaus auch mit drin. Und da gibt's dann so eine Szene, wie man praktisch von hinten ihn sieht, wie sie in dem Ring sind und dann er nach unten geht und vor ihm halt so dieser übermächtige, richtig fette Typ halt steht und halt ganz böse auf ihn schaut. Also das ist wirklich ein Shot für die Götter. Also ihr merkt schon, ich rede sehr viel über die Serie und ich wollte mich eigentlich viel kürzer fassen, aber das Ding bietet wirklich viel und wenn man da Bock drauf hat und wenn man mit der japanischen Sprache und dem Untertitel zurechtkommt, dann schaut da rein. Sanctuary, habe ich das überhaupt schon gesagt? Ich glaube nicht. Sanctuary heißt die Serie. Gibt's bei Netflix zu schauen. Schaut mal rein.
Das ist geil. Mal ein Spannungsbogen gewesen. Erst hinten raus delivered, ja. Ich bin da jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also mich schreckt das überhaupt nicht ab mit dem Untertitel. Weil ich habe ja auch Shogun sehr genossen. Mich hat das war ein Pro-Argument tatsächlich, dass ich Shogun so genießen konnte, weil ich das so, weil ich mich so in die Welt hab fallen lassen können. Und ich kann mir vorstellen, das trägt hier auch für das immersive Erlebnis ein bisschen bei. Übrigens, du musst Shogun gucken. Das ist halt jetzt so ein bisschen. Auf der einen Seite interessiert es mich nicht. Auf der anderen Seite, ich habe auch damals, was weiß ich, die Kickers und Tsubasa und Zora und das klang gerade alles so, als würdest du mir so eine Serie bloß in Real pitchen. gerade auch mit dem großen, bösen Gegner, der dann auf ihn runterschaut und dann muss er das große Match bestreiten, aber scheitert und dann muss er sich wieder hochkämpfen, Trainingsmontagen etc. Und dem bin ich ja eigentlich dann auch nicht abgeneigt. Das ist halt die Frage, ist das dann die Figurenentwicklung, ne, von diesem Unsympathen hin zu einem Menschen, dem wir die Daumen drücken, gelingt das? Das ist halt so, weil, ne, wenn ich jetzt Rocky als Blaupause für solche Filme nehme, da hängen wir ja von Anfang an dran und wollen, dass er sich gegen sein Umfeld zur Wehr setzt. Und hier ist es halt so, weiß ich nicht, denkst du, ich könnte, oder auch die Zuhörer, die kommen da rein, oder ist das eher so ein bisschen schwierig? Ja, könnte das ein bisschen schwierig sein?
Also, wie gesagt, das ist schon ein Kritikpunkt an der Serie, es dauert. Aber hinten raus, also die Serie hat 8 Folgen und ich sag mal so, ab der 5. oder 6. Folge ist dann so langsam zu erkennen, wo es hingeht. Und man merkt halt, dass halt es auch in ihm arbeitet und er sich halt auch irgendwie ändern will und auch muss, ohne halt komplett so sein altes Ego abzulegen. Das ist halt auch ganz geil. Also es gibt eine Charakterentwicklung, aber irgendwie bleibt er halt auch ein Stück weit so dieser cocky Typ, der halt trotzdem immer noch allen vor den Kopf stoßen möchte. Und das ist schon geil. Also wenn man die ersten 2 Folgen angeschaut hat und noch Interesse dran hat, dann sage ich, haltet ein Stück weit durch und dann werdet ihr zum Schluss auch wirklich belohnt. Also ich fand die schon fast herausragend letzten Endes, ja.
Ah, okay, gut. Ja, ich glaube, ich würde mal einen Blick riskieren und mit dieser Warnung, das ist sehr gut, dass du die ausgesprochen hast, ist dann vielleicht auch die das Abbrechrisiko bei mir vielleicht dann doch nicht so hoch, weil ich ja dann weiß, es wird besser. Mal schauen. Ja, ich, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf, also es geht nicht.
Also doch, also
mach mal.
So wie man hier von, wie hieß, ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, Itsuishi oder sowas, wie man von seinem Gegner eingeschüchtert wurde, von seiner Präsenz, genauso terrified ist man auch von dem Charakter, um den es jetzt geht.
Ein Genie, hört ihn sprechen. Ja, ich wurde gebeten, noch was zu Terrifier 3 zu sagen, als wir letztens unser Planungsprogramm-Meeting hatten. Ist mir nämlich aufgefallen, oder euch auch aufgefallen, also eigentlich hast du ja noch nicht über den Film gesprochen, aber ich habe gar nicht das Gefühl, weil wir den eigentlich dauernd erwähnt haben wegen irgendwas, aber ja, ich hole das hier einfach nochmal nach, auch wenn der Film jetzt wahrscheinlich, der ist ja eigentlich jetzt schon wieder aus den Kinos raus und damit kann man ja mal anfangen. Terrifier 3 hat sein Worldwide Gross mit 84 Millionen Dollar abgeschlossen. Ne? Produktionsbudget 2 Millionen. Also ich wäre gern der Typ, der in diesen Film investiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wirklich ein Gewinngeschäft. Und es ist sozusagen der erfolgreichste Film in dem Franchise und der erfolgreichste unrated Film, den es jemals gab. Und das ist an sich schon mal, braucht man über den Film nicht mehr reden, weil dafür ist es da. Das ist eine Inspiration für Indie-Slasher oder generell für Indie-Filmemacher, dass es da einfach auch noch was draußen zu holen gibt. Jenseits des Marktes, dass die Leute da reingehen und dass sich so ein Hype kreieren lässt durch Leidenschaft. Und egal, was man über Terrifier sagt und ob man das gucken will, kann, whatever, man kann es auch belächeln etc. Das ist Damien Leone, dem Schöpfer, nämlich vollkommen egal. Das Ding ist ein Hit und er hat es mit eigenen Mitteln und mit eigenem Handwerk geschafft und er macht teilweise die Gore-Effekte noch selber. Das ist schon cool und das muss auch sagen, selbst in Deutschland hat der 50.000 Leute ins Kino geholt. Das also der ist kurz davor, die halbe Million zu knacken. Also 50.000 Leute in der letzten Woche und kurz davor die halbe Million zu knacken, das musst du dir mal überlegen, für so einen Film. Also sind halt die Leute zu Halloween halt reingegangen. Es ist auf jeden Fall ein großer, großer Erfolg. Und ja, für das, was der Film sein will, ist Terrifier 3. Und so sagen wir ja immer, wir bewerten ja Filme auch immer für das, was deren Intention ist, ist der eine absolute Granate. In Sachen Splatter, teilweise Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Es ist keine große Steigerung vom zweiten, das bleibt schon im ähnlichen Niveau, aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Und sind wir mal ehrlich, wer in Terrifier ins Kino geht, der will kein Oscar-Drehbuch, sondern der will auch keine innovative Story, sondern der will halt einfach, dass es knallt. Und man sieht dieses Budget, was mehr was mehr zur Verfügung gestellt wurde im dritten Teil, wirklich gerade in den Gore-Szenen. Also wer auf handgemachte Gore-Effekte à la Tom Savini steht, also der ist hier, wird hier auf jeden Fall bedient. Art the Clown ist noch mehr im Zentrum. Gleichzeitig bekommt er auch einen Sidekick. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber er ist auf jeden Fall dieses Satirische an Art the Clown, was ihn so ein bisschen eben auch zum lustigen Charakter macht. Das wird hier noch ein bisschen hervorgehoben, gerade weil er ja hier auch den Weihnachtsmann tötet in einer Bar und dann in, sich ins Kaufhaus setzt und den Kindern Köpfe gibt. Whatever. es ist halt ziemlich abstrus. Also ich meine halt, dass Damien Leone erkannt hat, dass es hier natürlich um Horrorfilm geht, dass er hier auch schon versucht, ein Universum aufzubauen, aber eben, dass hier auch der Fun einfach mit drinsteckt und dass man hier auch herzhaft, na, sehr schwarzhumorig, aber natürlich auch herzhaft einfach mal drüber lachen kann. Das macht halt für mich Terrifier auch nicht zu so einem bierernsten Horrorfilm, weil das, was man hier sieht, ist wirklich grausam. Also hier werden, es gibt, ne, im zweiten Teil die legendäre Häutungsszene im Schlafzimmer. Die ist hart. Ich würde auch sagen, da kommt er so von der Folterintensität nicht mehr ran. Aber von rein den plastischen Effekten gibt es hier eine Szene zum Beispiel in der Dusche. Da wird einem Dude mit der Kettensäge von hinten der Sack zersägt, bis die Klöten rauspurzeln und dann komplett den Rücken noch durch. Und ich denke mir so, meine Güte, Alter, was hat... Warum? Aber ich musste lachen am Ende, weil es war halt irgendwie lustig.
Aber was glaubst du denn, warum der Film jetzt so ein Hit ist? Also ich meine, ist das einfach so ein Ding, was sich verselbstständigt hat, wo irgendwer mal den Anstoß gegeben hat, ey, das ist ein krasser Film, guck dir den mal an, und dann ist das so eine Kettenreaktion gewesen? Weil ich habe das Gefühl, viele nehmen das auch so ein bisschen als eine Art Mutprobe, weil ich glaube, viele, die da reingehen, haben sowas vielleicht auch noch nie gesehen und sind dann halt einfach schockiert oder müssen sich vielleicht auch übergeben, und irgendwann ist das einfach so ein Ding gewesen, trau dich oder du bist ein Kelly-Fan oder was? Also ich verstehe einfach nicht, warum das Ding so erfolgreich ist. Das ist mir ein Rätsel.
Es sind zwei Sachen. Einerseits ist es auf jeden Fall dieser Aspekt, dass da viele Leute reingehen und sagen, komm, willst du einen neuen Terrifier gucken? Alter, krass, nee, da habe ich Angst vor. Komm. Und dann entwickelt das natürlich eine Dynamik. Einfach, klar, weil du weißt halt, du kriegst hier halt auch das, was der Film dir verspricht. Ja, es ist ja sehr oft, dass Leute sagen, der härteste Horrorfilm aller Zeiten. Da gibt es jedes Jahr eins, zwei, die wir uns dann angucken. Und bei den meisten sagen wir, Aber bei Terrifier ist es halt wirklich anders. Du gehst da rein und kriegst kranke Gore-Szenen. Ob da jetzt Kinder dran glauben müssen oder sonst was. Das ist alles wirklich crazy. Aber ich glaube, der wichtigere Teil ist tatsächlich Art the Clown. Weil du darfst nicht vergessen, wir haben schon lange keine Horror-Ikone mehr gehabt. Die letzte ist vielleicht Jigsaw gewesen. Aber der war ja auch nicht so richtig als Killer aktiv. Aber die Maske und alles, was mit Saw in Zusammenhang steht, das war ja auch, dann ist ja schon auch Kult. Aber ey, Jason, Freddy und wie sie alle heißen, die sind alle so lang zurück. Und ne, also diese Kombination aus, dass du jetzt ins Kino gehen kannst, ne, früher war sowas alles indiziert gewesen. Und du siehst Uncut so einen krassen Scheiß im Kino. Ich meine, der lief hier im Programmkino bei uns, ne? Und wir wohnen dann schon sehr provinziell. Und dann hast du noch dieses Maskottchen, das ist einfach eine geile Kombination. Und da ist es auch egal, dass die Story um Sienna, die hier aus dem ersten Teil überlebt hat, fortgeführt wird. Das ist alles egal, die können alle auch nicht schauspielern. Das sieht jetzt auch nicht alles besonders geil aus. Aber Damien Leone kreiert auf jeden Fall eine Welt. Also man sieht, dass er hier irgendwo auch hin will. Und man kann auch, wenn man den Film sieht, sagen, okay, krass. Jetzt macht er aber eine richtig große Tür auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer weiß, wo das noch hingeht. Das könnte jetzt auch so in Hellraiser-Sphären weitergehen. Also das war es auf jeden Fall noch nicht mit Art the Clown. Und klar, bei den Einspielergebnissen würde ich das jetzt auch noch nicht zu den Akten legen, die Reihe. Und das ist okay. Ich bin der Meinung, das braucht es. Und wenn er mit dem Niveau weitermacht, vielleicht sollte er sich mal eine bessere Story ausdenken, weil es ist schon eigentlich vollkommen egal, was hier passiert. Und man wartet immer nur auf den nächsten Kill. Aber, und das ist das Wichtigste für mich, ich habe bei dem Film wirklich eine gute Zeit. Ich glaube, wenn man das gucken kann und die Gore-Szene einigermaßen aushält, dann ist das auch wirklich ein witziges Ding, weil der so auf Sarkasmus und so auf unfreiwillige schwarzhumorische Komik getrimmt ist, dass man halt über die Kills lachen kann, weil der halt vorher ganz viel Unsinn macht. Ich meine, der Typ mit dem Weihnachtsmann Wetttrinken machen, Und irgendwann will er, und dann kommt er mit seinem Sack an und jeder erwartet, dass der da, also mit der Sack ist halt eine Mülltüte, dass er da Leichenteile rausholt und dann holt er Spielzeuge raus und das sind so überflüssige Szenen. Aber, und auch die Szene im Kaufhaus, wo er sich als Weihnachtsmann verkleidet und den ganzen Kindern dann halt Leichenteile andreht oder eine Bombe oder was auch immer, da denkst du dir so, Leute, also wer schreibt denn das? Das bringt die Handlung null voran, aber Damien Leone hat halt Spaß dabei und ich finde, das überträgt sich schon auf den Zuschauer. Ich hatte damit viel Spaß, es ist halt wirklich Trash, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie gesagt, irgendwie finde ich, das ist trotzdem ein schönes Signal nach außen, dass sowas noch überhaupt möglich ist. Und dafür gibt es nochmal einen extra Punkt.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich kann auf jeden Fall auch deinen Punkt nachvollziehen mit der Horror-Ikone. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, denn ich habe ja, also ich schaue ja nicht so viele Horrorfilme und schon gar nicht so viele wie du. Du kennst dich da auch viel besser aus. Aber wenn ich immer so sehe, was so gerade auch auf den Slasher-Markt oder so kommt, ja. Da gab's ja früher, wie gesagt, mit Freddy und mit Jason so richtige Ikonen. Und heute wird dem halt irgendeine Karnevalsmaske aufgesetzt, dem Mörder, und dann läuft er rum und tötet halt. Und das ist dann immer so, wo ich denke, ey, kann man sich da nicht was Cooleres ausdenken? Also ich meine, das ist doch auch gefühlt gar nicht so schwer, sich da einfach irgendwie was Verrücktes, irgendeinen geilen Charakter oder Typen auszudenken. Weil diese ganzen Luschi-Wuschi-Charaktere, die versanden doch im Nix. Vor allem, wenn das dann auch so Filme sind, die sowieso jeder nach dem Gucken direkt vergisst.
Ja, und ich überleg mal, was wäre Halloween ohne Michael Myers und den Mythos darum? Das ist ein langweiliger, austauschbarer Slasher. Und genau das, was du sagst, viele haben vermeiden es oder schaffen es einfach nicht mehr, so einen Mythos um ihren Hauptcharakter zu drehen. Und David Howard Thornton, der hier den Art the Clown spielt, der spielt das halt pantomimisch. Art the Clown sagt ja nie was. Der zersägt jemanden und macht dann wie so ein Clown im Zirkus. Also ich lache jetzt, normalerweise lacht er nicht, aber ihr würdet es ja nicht sehen, was ich jetzt mache. Und fässt sich halt an den Bauch und übergestikuliert. Und das ist halt lustig, weil das halt so dämlich ist eigentlich. Und das macht es halt so sympathisch. Aber und ich glaube, viele Halloween-Kostüme beziehungsweise viele Halloween-Partys, da laufen jetzt schon die ein oder anderen Arts rum. Und ich meine, das musst du erst mal schaffen in so 3 Jahren, wie es das jetzt gibt, die Reihe, ein bisschen länger. Den ersten Teil hat ja kaum jemand auf dem Radar gehabt, aber dass man so eine große, überhöhte Horror-Ikone aus dem Boden stampft, und ich denke, der wird uns noch ein paar Jahre begleiten.
Ja, also dafür ziehe ich auf jeden Fall auch den Hut, wobei ich vermutlich nie einen ganzen Terrifier-Film gucken werde. Ich habe ja mal in den zweiten reingeschaut und habe dann auch zufällig zu der Häutungsszene geskippt. Also ich wollte wirklich nur schauen, wie brutal ist das, wie wurde es umgesetzt und was steckt hinter dem Ganzen, und wollte halt nur so einen kleinen Einblick haben, und dann dachte ich schon so...
Guck die Duschszene, das wird dir gefallen. Das war wirklich
ja,
lustig.
Ne? Also vorhin waren wir bei dicken, sexy Männerärschen, und jetzt sind wir bei aufgeschnittenen Hodensäcken, wo die Murmeln rausbaumeln. Also das ist eine Folge hier, Heidewitzka.
Ja, das ist auch R-rated heute. Tut mir leid, ihr Lieben, aber dann müsst ihr durch.
Ja. Ja, also mein Film, den ich jetzt mitgebracht habe, der ist definitiv nicht R-rated, aber ich hatte schon eine ganz gute Zeit. Vielleicht ist der ein oder andere auch schon mal drüber gestolpert, vor allem wenn ihr so ein Sehverhalten habt wie ich, wurde der mir über die Jahre schon fast immer mal wieder bei Netflix angeboten. Und zwar der Zeitschleifen-Sci-Fi-Thriller Ark. Mit einem Kuh hinten.
Ark the Clown.
Oh, scheiße, das wäre jetzt die Hammerüberleitung gewesen.
Ich habe es noch nachgeschoben, das passt schon.
Was gerade noch genau?
Sagt mir tatsächlich nichts.
Ach, okay. Erzähl mal. Also wie gesagt, ich hab das Thumbnail wirklich gefühlt schon 1 Million Mal gesehen, und jetzt dachte ich, okay, jetzt guckst du dir mal an. Also, Zeitschleife-Filme kennen wir ja alle. Gibt's in Komödienform, gibt's in Sci-Fi-Form, und das gehört hier zur letzteren Variante. Und zwar funktioniert die so, dass ein Pärchen in einem Labor ja eingeschlossen ist und dort an einer Art Energiequelle arbeiten, die die Menschheit retten soll. Und der Twist jetzt an dieser ganzen Geschichte ist, dass die immer morgens aufwachen, und so circa 30, 40 Sekunden später gibt's ein Raid, also kommen halt Maskierte rein und überfallen die. Und das passiert halt jedes Mal, wenn diese Schleife von vorne startet, und der Film beginnt so, dass nur der männliche Part, gespielt von einem der Amell-Brüder, Also der Stephen Amell hat ja Arrow gespielt und das ist jetzt hier die andere Seite, Robbie Amell. Die sehen sich auch so ähnlich. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Stephen Amell, aber es ist sein Bruder. Und er macht das auch ganz solide und er ist derjenige, der sozusagen sich immer daran erinnern kann, dass er in dieser Schleife ist. Und sein weibliches Gegenstück nicht. Und dann ergibt sich halt so eine ganz coole Dynamik, weil man dann relativ schnell merkt, dass man nicht so genau weiß, wer dann doch auf welcher Seite steht und wer zu wem gehört. Und irgendwie müssen sie dann da halt rauskommen aus dieser Situation. Und ich finde, das haben die ganz cool gemacht, vor allem auch mit diesem Sci-Fi-Setting. Bis zu einem Punkt relativ am Ende, wo etwas über diesen Ort enthüllt wird, wo ich dann so dachte, okay, Zeitschleife-Thriller sind ja oft in sich schon nicht logisch. Also irgendwo gibt's da ja immer ein Problem, das man logisch nicht auflösen kann. Aber die bringen dann einen Aspekt rein, wo ich so denke, hä, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wie soll das funktionieren? Und dann habe ich mich auch gefragt, warum die das überhaupt gemacht haben, weil es aus meiner Sicht gar nicht zu der Story hinzugefügt hat. Sondern hat's halt einfach nur noch unglaubwürdiger gemacht. Aber davon abgesehen fand ich das eigentlich geil gemacht und ich habe jetzt auch im Nachhinein gelesen, dass sie sehr viele so kleine Easter Eggs eingebaut haben. Also sei das aus wissenschaftlicher Sicht, dass irgendwo mal auf so einem Flipchart, wo er draufschreibt, die Zahlen 3, 4 und 15 in ein Verhältnis gesetzt werden und das ist halt die Zahl Pi, also 3,1514, bla bla bla. Oder irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche Literatur und so. Also da hat man sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, um das Hirn am Laufen zu halten für Leute, die auf sowas achten. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Insgesamt ist es jetzt kein überragender Film, aber so in einem Zeitschleife-Genre fand ich den ganz cool. Den kann man mal gucken. Ist schon aus dem Jahr 2016, das ist schon ein bisschen älter.
Also du schaffst es auch in jede Folge fast einen Zeitschleifenfilm mitzubekommen. Ich denke mal nur, es gibt 3 oder so auf der Welt, aber du schaffst, also du findest immer wieder einen neuen.
Ich habe sie alle gesehen.
Ja. Ich sag mir gar nichts. Bin mäßig interessiert, nur ich weiß ich nicht, vielleicht lasse ich den aus. I don't know.
Ja, also mein Gott, ich kann dich ja auch nicht von allem überzeugen,
was ich hier mitbringe. Was bist du denn jetzt so? Weißt du was? Ich mach's mal ganz anders. Den nächsten Film, den ich dir jetzt mitbringe, guck den auf keinen Fall. Bitte nicht.
Das ist ein guter Pitch. Wenn du hinten raus aber wieder sagst, dass das Ende irgendwie spaltet, ja, dann weißt du doch, was passiert.
Kann ich jetzt schon sagen. Ich habe mir während des Schauens von Imaginary ein Zitat aus dem Film aufgeschrieben, habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das irgendwo in einem Drehbuch steht. Also, erstmal muss man ja sagen, bevor ich hier loslege, wir bringen jetzt eine kleine Trilogie in die Folge, die imaginäre Trilogie, ja.
Mhm.
Also soweit, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Ich starte leider mit dem schlechtesten wahrscheinlich Eintrag dieser Trilogie, denn Imaginary ist ein Film von diesem Jahr, von Jeff Wardlow, I don't fucking know who this man is, ist auf jeden Fall ein Blumhouse-Film. Und da macht's bei mir schon so ein bisschen.
Da knirscht's direkt, ne, im Getriebe.
Die haben auch gute Sachen gemacht, ja. Aber das in letzter Zeit so Get Out war ja so das mit das Beste, glaube ich, qualitativ. Aber so Insidious kann man sich ja schon streiten.
Ja,
ihr mochtet den nicht, aber ist ja trotzdem. Ich mag den auch nicht so, aber der hat ja schon bei vielen Steinen im Brett. The Purge mögen auch viele. Egal. Das ist so ein bisschen das, was Blumhouse, und wie gesagt, bei uns knistert's da ein bisschen, wir gehören einfach nicht zur Zielgruppe. Letztes Jahr haben die auch einen Riesenhit mit Megan gehabt. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Mittlerweile?
Nee, aber das ist auch so ein Film, wo ich sage, der interessiert mich wirklich wenig.
Ist halt so moderne Chucky mit KI. Aber es war, wie gesagt, ein Riesenhit. Und Imaginary, das wirkte so, als sollte das jetzt so in die Fußstapfen von Megan so ein bisschen gehen, bloß anstatt mit einem Roboter halt mit einem Teddybär. Haben wir auch noch nie gesehen, ey, wow. Und ich fand ja Megan tatsächlich doch unterhaltsamer, als er hätte sein dürfen. Ne? Weil irgendwie war das ganz cool gemacht, cool inszeniert und kurzweilig und hat sich auch nicht so ernst genommen. Und das ist hier das Problem. Imaginary, das hat kein Augenzwinkern, das hat keine schwarzhumorigen Komponenten, das ist hanebüchener Storyplot A nach B mit Fluch, Scheiß. alles trashig, aber eben nicht gewollt trashig, sondern billig. Und der Film nimmt sich viel zu ernst und liefert dann am Ende nichts ab. Wird ganz im Gegenteil. Und hier wird's wirklich zu einer schlechten Hellraiser-Parodie. Also von Grusel kann man über die gesamte Laufzeit überhaupt nicht sagen. Also es ist eher an Kopf fassen hoch 10. Ich sag noch ganz kurz, was passiert. Ich will auch echt jetzt keine Rantzone ausrufen, weil das ist, der hat nicht mal den Jingle verdient, der Film, ja. Der Jingle ist schon ganz schön geil. Da ist eine Mom, die zieht halt in, die hat halt frisch eingeheiratet, quasi eine Familie, ne, mit ihr neuer Freund hat sozusagen schon 2 Kids mit im Schlepptau von der früheren Ehe. Die frühere Mutter ist natürlich irgendwie wahnsinnig geworden, wie auch immer. Und die ziehen jetzt in das alte Elternhaus von ihm ein, ist immer eine gute Idee. Und die jüngste Tochter, oh, es tut mir mal leid, Kinder zu beleidigen, aber ich habe selten so ein lebloses Gesicht wie von dieser Kinderdarstellerin gesehen. Die geht im Haus dann auf Entdeckungstour und findet dann im Keller, hey, ein Plüschteddy. Das war die gruseligste Szene, wo sie den dann so aus dem staubigen Keller nimmt. Da habe ich gedacht, oh, pfui, oh, jetzt hast du alle Keime der Welt, Mädchen. Aber egal, die tut den sofort an sich randrücken und verhält sich dann natürlich ganz merkwürdig und der Teddy macht merkwürdige Dinge und man hat das Gefühl, er redet dann und ihr könnt es euch vorstellen, es kommt dann eine Psychiaterin und das ist tatsächlich der Satz, den ich mir, eine Therapeutin zu dem kleinen Kind, dann redet plötzlich der Teddy und die Therapeutin fragt dann die Mutter, ja, ich zitiere, hat Alice neue Hobbys angefangen? Bauchrednen zum Beispiel. Alter, das Kind ist 6. Die fragt die Mutter, ob das Kind bauchrednet, weil ist ja eine logische Erklärung dafür, dass der Teddy spricht. Oh, Alter, wirklich, das ist das Niveau der Dialoge. Es ist ja kein, also ich möchte dazu nichts mehr sagen. Es ist wirklich der letzte Scheiß. Wenn ich euch jetzt angezuckert habe, den gibt's jetzt auch. Wow. Ich hoffe, ihr macht da einen großen Bogen drumrum. Pfui, Teufel.
Ich habe mich vorher gefragt, ob ich davon schon mal was gehört habe. Und jetzt, wo du die Story erzählt hast, weiß ich, dass ich da schon mal irgendwas von gesehen habe. Weil dieser besessene Teddybär, das sagt mir was.
Ja, so eine Art wie Ted, bloß als Killer, weißt du? So kann man sich das vorstellen.
Ja, gut. Als Killer und in schlecht anscheinend.
Ja, also, ja. Gar nichts. Also es ist weder für Horrorfans ist das gar nichts. Und wer keinen Horror angucken kann, der kann auch einfach was anderes schaut, oder guckt sich halt wirklich Chucky an. Keine Ahnung, aber lass das bitte.
Ja, du hast es ja schon gesagt, du hast jetzt also den ersten Teil der Imaginary-Trilogie beigetragen und ich habe jetzt den zweiten Part dabei. Und zwar handelt es sich um einen Anime. Der heißt Der Imaginäre tatsächlich und ist ein Netflix-Film. Ist von... Wieso lachst du?
Ja, weiß ich nicht, also der Imaginäre. Ich dachte jetzt, also, Imaginary Strikes Back oder sonst was, aber nee, doch, einfach, ja, why not? Einfach mal sagen, wie es ist.
Sagen, wie es ist. Und das trifft auch schon den Kern des Films. Also man muss sagen, es ist schon eher ein Kinderfilm, hat aber auch so Aspekte, die ein bisschen gruselig sind, wo ich mir dann wieder sage, das ist vielleicht dann doch nicht was für 6-Jährige. Also, worum geht's? Es geht um das Mädchen Amanda und die hat sich, wie das kleine Kinder oft machen, so einen imaginären Freund ausgedacht mit dem Namen Roger. Übrigens, was mir schon des Öfteren aufgefallen ist, ja, auf Deutsch klingen Namen manchmal total doof oder altbacken, wie zum Beispiel Rutger, ja, aber Roger, das klingt doch schon nach was, oder? Also,
ja, gut.
Auf jeden Fall deutlich besser. Genau. Die hat sich Roger ausgedacht und erlebt mit dem halt ganz tolle Abenteuer und hat halt immer Spaß mit dem. Und eines Tages kommt in die Buchhandlung der Mutter ein Mann mit dem Namen Mr. Bunting. Und Mr. Bunting ist ein imaginären Sammler. Also der saugt die sozusagen ein und lebt davon. Und hat halt selbst so ein creepy Mädel dabei, das aussieht wie die Kinderversion von dem The Ring Mädchen. Also so ganz in Schwarz und halt so ein bisschen creepy. Deswegen sage ich, ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, aber jetzt halt nicht so, dass man sagt als Erwachsener, man gruselt sich davor. Aber ich denke dann immer so, für so einen Kinderfilm ist das schon auch ein Stück weit grenzwertig. Naja, und es geht halt letzten Endes darum, dass dieser Mr. Bunting natürlich versucht, Roger irgendwie an sich zu zerren und ihn auszusaugen. Und die beiden flüchten dann vor ihm und währenddessen wird Amanda von einem Auto angefahren und dadurch wird Roger von Amanda getrennt. Und ohne diejenige Person, die sich halt den Imaginären ausgedacht hat, verschwinden die halt langsam. Und er trifft dann auf eine Katze, die solche verlorenen Imaginären einsammelt und an einen sicheren Ort bringt. Und dieser sichere Ort ist eine Bibliothek, weil in der Bibliothek natürlich auch ganz viele imaginäre, erfundene Geschichten und Fantasie halt vorherrscht. Und dort leben halt ganz viele Imaginäre. Und von dort aus müssen die dann immer so, ja, so eine Art Aufträge erledigen, um halt, das ist dann so deren Arbeit. Aber natürlich möchte Roger irgendwie wieder zurück zu Amanda und muss sich dann auch letzten Endes Mr. Bunting halt stellen. Das ist also im Kern die Story und das hat einen schönen Animationsstil, der ist komplett handgezeichnet, natürlich dann noch irgendwie digital nachbearbeitet, aber erstmal, ja, also handgezeichnet, was man halt nicht mehr so oft macht heutzutage. Und das merkt man dem Film auch so ein bisschen schon an, weil der hat nicht so dieses ganz smooth, was du halt bei komplett digitalen Animationsfilmen hast, sondern der ist so ein bisschen ruckelig, sag ich mal. Aber es hat halt auch einen gewissen Charme. Und insgesamt konnte ich dem sehr viel abgewinnen, weil der halt ja sehr viel mit diesem Fantasievollen spielt, was halt ja vielen Kindern von Haus aus irgendwie inne ist und was viele Erwachsene ja dann leider verlieren. Und dann geht's natürlich auch um die Mutter, die früher auch mal einen Imaginären hatte. Übrigens ein Hund, der Kühlschrank heißt, ja, also das ist halt auch, also was die sich hier für Namen ausdenken. An der einen Stelle musst du auch wirklich einmal laut lachen, weil dann halt gesagt wird, ja, ich telefoniere, weiß nicht mehr genau, aber ich telefoniere nachher noch mit Granny Downbeat. Ich dachte, was ist das denn für ein Name, ey?
Das ist die Oma aus dem ersten Stock, die immer noch aufs Derbste rockt, sag ich dir.
Granny Downbeat. So ungefähr. Nee, aber also mir hat er gut gefallen. Das ist ein schöner Kinderfilm mit einem leichten Gruselfaktor, schönen Animationen, toll fantasievoll. Ich sag mal, spielt nicht in der Liga mit Hayao Miyazaki und Chihiros Reise ins Zauberland, aber für Anime-Fans auf jeden Fall ein Blick wert. Der Imaginäre.
Der Imaginäre. Es war auch geil, die Mutter hatte früher auch mal einen Imaginären. Du, wenn es danach geht, hatte ich schon ganz viele Imaginäre. Egal. Zwei Fragen, wo läuft der?
Netflix?
Netflix. Zweite Frage, der Junge und der Reiher schon gesehen?
Nein, aber der war sozusagen auch in der Auswahl und ich habe mich dann erstmal für den entschieden, aber den werde ich auch auf jeden Fall noch schauen.
Weil der war doch von ihm, ne? Hier, Chihiro.
Hayao Miyazaki.
Kollege, ja, genau. Ja, den fanden ja auch viele gut. Entweder sehr, 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 sehr gut, meisterhaft oder sehr, sehr, sehr sperrig, weird. Das ist aber wahrscheinlich so das Ding. Das ist auch eine Welt, in die ich mich noch nicht reinbegeben habe. Klingt interessant, muss ich sagen. Ich glaube, ich check mal den Trailer aus und bei mir ist es dann ganz oft tatsächlich, ob mir der Animationsstil zusagt, das Zünglein an der Waage. Was dafür spricht, ist, dass ich, es ist echt merkwürdig, ne? Das ist ein ungeplantes Triple, liebe Leute da draußen. Denn ich habe jetzt, also das klingt wirklich, als wäre es aus dem gleichen Filmuniversum wie der Film, den ich jetzt bespreche. Bloß auf einer ganz anderen visuellen Ebene umgesetzt. Denn ich habe jetzt hier quasi einen Live-Action-Pixar-Film, der bloß nicht von Disney ist, sondern von Paramount. Deswegen gibt's den jetzt auch neu auf Paramount Plus. Die Rede ist von If, imaginäre Freunde. Also IF, Doppelpunkt, imaginäre Freunde. Ja, ihr habt's verstanden. Das ist ein Film von John Krasinski. Und der hat nach Quiet Place 1 und 2 gesagt, ey, ich mache jetzt keinen Quiet Place 3, sondern ich mache jetzt erstmal die Antithese quasi. Vielleicht wollen meine Kinder auch einfach mal wieder einen Kinderfilm. Ich weiß nicht, was es am Ende des Tages war. Aber es ist wirklich ein Kinderfilm, der auch so ein bisschen aber für Erwachsene geeignet ist und halt als Unique Selling Point neben vielen tatsächlich doch sehr kreativen Ifs, also die wirklich sehr hübsch animiert sind und sehr, sehr energetisch und auch kreativ und originell darüber kommen und auch einen guten Voice-Cast haben, ist es natürlich Ryan Reynolds, der hier die Hauptrolle spielt, zusammen mit, lass mich nachschauen, Kaylee Fleming. I don't know, wer sie ist, aber sie spielt hier die ein junges Mädchen an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Und es geht auch wie bei der Imaginäre, geht es in If um imaginäre Freunde, die viele Kinder haben. Und wir hatten sie vielleicht alle mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß man ja, ne, das Kind redet mit seinem imaginären Freund und darum geht's. Es geht darum, dass die dann irgendwann vergessen werden. Ne? Also wie war das, wie hieß er in, Steven, hilf mir auf die Sprünge, Bing Bong, an alles steht Kopf.
Was?
Bing
Bong, habe ich schon wieder vergessen. Ich kann es dir nicht sagen.
Ich schaue nach Bing Bong, alles steht, ja, der hieß so, genau. hat mich ein bisschen genervt, der Kollege, weil er war ein bisschen lange da, aber genau um diese Figur geht es hier, ne? Da geht's ja dann auch darum, dass Riley loslassen muss und Bing Bong bleibt dann quasi unten zurück. Ja, und hier ist es halt auch so, dass Bay, glaube ich, die Hauptfigur sozusagen langsam erwachsen wird, aber sie hat halt die erstaunliche Gabe, dass sie die Ifs sieht, und zwar die Ifs, die andere Menschen, also ehemalige Kids sozusagen, vergessen haben. Und am Anfang lernen wir sie in einer sehr, sehr schlimmen Situation in ihrem Leben kennen, denn die Mutter ist gestorben. Der Vater von John Krasinski selbst gespielt, ist halt auch gesundheitlich sehr stark angeschlagen und quasi ins Krankenhaus gefesselt. Und sie muss zu ihrer Oma ziehen und in diesem Gebäude lernt sie dann ihren neuen Nachbarn kennen, eben Ryan Reynolds. Und der besitzt halt, wie sie, auch die Gabe, imaginäre Freunde zu sehen. Und was er halt vorhat, ist dafür zu sorgen, dass sie ihre alten, ihre alten Partner wiederfinden. Ne? Dass sie eine Aufgabe haben, weil die sind halt sozusagen arbeitslos und zwecklos und sinnlos. Mhm. Und das ist halt, das ist so ein bisschen die rührselige Komponente. Und die leben da halt alle zusammen und haben halt keine Aufgabe mehr. Und währenddessen ihre ehemaligen Menschen sozusagen mal wieder einen imaginären Freund brauchten, weil der Alltag trist ist, weil sie Angst haben vor verschiedensten Situationen, die wir in dem Film sehen, zum Beispiel ein Jobgespräch oder andere Dinge. Und deswegen ist es halt deren Ziel, die wieder zusammenzuführen. Und das ist alles so ein bisschen slightly unterhaltsam. Es ist sehr kitschig. Die machen dann so ein Casting auch, um für einen Kumpel von B einen imaginären Freund zu finden. Und das ist schon ganz süß, wie die sich dann alle vorstellen und dann einer nach dem anderen so castingmäßig vorgeführt wird und dann immer gefragt wird, kannst du ihn sehen? Und die geben sich total Mühe und dann nee. Und ja, das ist alles cool und am Ende sehr, sehr kitschig. Und irgendwie hat's was in mir ausgelöst. Also ich muss sagen, so der Pixar Gelegenheitsgucker in mir war dann irgendwie doch ganz gut berührt durch den Film. Ryan Reynolds hat das tatsächlich auch irgendwie ganz nett gemacht. Ne? Also er spielt hier nicht so überdreht wie sonst immer, sondern spielt das halt schon sehr geerdet. Und ich glaube, das ist halt so ein, ich habe halt keine Kids, aber ich würde sagen, den kannst du mit deinen Kindern gucken, wenn du, weißt du, der tut halt niemandem weh, hat eine schöne Message und ist eigentlich ganz süß und ist auch ganz, die Viecher sind halt, wie gesagt, alle ganz cool gemacht. Deswegen, boah, geht. Kann man machen.
Also es klingt halt wie so eine Variante von der Imaginäre, ne? Also
ja, wirklich.
Nur dann halt als Real-Life-Variante. Auch dort gab's halt total viele abgefahrene Charaktere dort in dieser Bibliothek. Und hier hast du dann halt diesen anderen Ort, wo sie dann da irgendwie gesammelt werden. Also es klingt schon irgendwie ein bisschen ähnlich. Und natürlich ist der Film auch nicht an mir vorbeigegangen, als der rausgekommen ist. Ich habe schon mitbekommen, dass es ihn gibt. Aber das ist... Also ich habe ja so ein kleines Fable für Animes, ohne dass ich da jetzt der größte Anime-Fan bin. Aber wenn halt irgendwie was Cooles auf dem Markt ist, schaue ich mir das an. Und das ist mir halt irgendwie so zu Bubblegum Hollywood Blockbuster-mäßig, obwohl es ja ähnlich angelegt ist. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen Hit and Miss mit Ryan Reynolds so in den letzten Jahren, weil er ja auch irgendwie immer den gleichen Charakter spielt und
das macht er hier nicht. Das muss man ihm mal zugute halten. Also er ist ja schon sehr, sehr väterlich und Macht das wirklich gut. Also wie gesagt, es ist kein herausragendes Schauspiel, aber es ist ein guter, es ist eine schöne väterliche Mentorenfigur. Und wie gesagt, du hast ja wahrscheinlich vielleicht, wenn du schon mal was gesehen hast, diesen großen lilafarbenen Plüschriesen da, der wird von Steve Carell gesprochen. Phoebe Waller-Bridge spielt so eine Schmetterlingsdame, Emily Blunt spricht so ein Einhorn, da sind schon ein paar ganz coole Viecherchen dabei. Aber wie gesagt, ich hätte daraus eigentlich einen Animationsfilm gemacht. Weil so bist du natürlich trotzdem irgendwie an Grenzen gebunden und du hast immer so ein paar uncanny Momente, wenn sie dann halt in die Leere starren auf dem Tennisball und dann wird dann irgendwie so ein Viech eingefügt. Aber ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, das ist so die Definition eines ganz netten Films. Der will nichts und der tut auch nichts, aber der ist irgendwie wie so eine Decke, die kannst du dir halt drum machen, wenn dir kalt ist.
Na gut, dann beschließen wir mit dem jetzt auf jeden Fall erstmal hier unsere Imaginary Trilogie, die völlig ohne Absprache hier zusammengekommen ist. Das ist schon abgefahren. Also wirklich dreimal Imagine, ja, im Titel. Das ist schon.
Ja. Und das, und jetzt, Wahnsinn. Ich hätte jetzt gern noch das John Lennon Biopic gedroppt, aber ich habe leider nichts. Deswegen machen wir doch weiter. Wir haben doch jetzt noch ein bisschen Kontrastprogramm zum Rausschmiss hier, oder?
Zum Runterkommen.
Zum Runterkommen, genau. Sag mal, Steven, können wir einfach mal anfangen? Zeig mir doch mal, wer du bist.
Also wenn ich das mache, dann schalten die Leute da draußen ab, weil wenn die wirklich wissen, wie ich drauf bin, dann will die keiner mehr mit mir zu tun haben. Aber auf jeden Fall haben das die Protagonisten unseres nächsten Films probiert. Oder eigentlich haben sie es ja eher versucht zu verbergen, was dann halt zu Problemen geführt hat. Also es geht um den Film, wie du das eben ja eigentlich schon gesagt hast, Zeig mir, wer du bist, gibt's auf Netflix zu sehen. Und es handelt sich um einen Film, wo eine Clique bei einer Vorhochzeitsparty zusammenkommt und irgendwie nochmal so über die alten Zeiten sinniert. Und es taucht auch ein alter Freund aus der Vergangenheit auf, der aber eigentlich so ein bisschen von der Gruppe verstoßen wurde wegen etwas, was früher mal passiert ist. Aber der taucht halt auch auf und ist mittlerweile eigentlich ziemlich erfolgreich, irgendwie in der Tech-Branche, und bringt einen Koffer mit, und in dem Koffer ist ein Gerät drin. Und er sagt einfach, pass auf, ich hab hier ein Spiel mitgebracht, lass uns das mal machen. Und er sagt den aber auch vorher nicht, worum es eigentlich geht. Und dann kriegt halt jeder irgendwie Elektroden an der Stirn gebatscht, er drückt auf den Knopf und auf einmal sind alle völlig verwirrt und aus dem Häuschen und wissen gar nicht, was gerade passiert ist, und er drückt auf den Knopf und dann geht's wieder zurück. Ja, und geht zurück, beschreibt auch schon wirklich, was da passiert ist, und zwar haben die sozusagen ihre Körper getauscht. Also die waren dann halt einfach bei einem anderen in dem Körper, und das wollen die dann halt noch ein paar Mal machen und dann da so eine Art Spiel draus machen, um dann herauszufinden, wer in welchem Körper drin ist. Und ihr könnt euch natürlich jetzt schon vorstellen, dass das Ganze tierisch schief läuft und so das ein oder andere passiert, was nicht so vorausgeplant war, oder vielleicht doch, man weiß es nicht so genau. Ich fand die Ausgangssituation bei der reinen Beschreibung des Films, wo noch nicht gesagt wird, dass dieses Wechselspiel überhaupt stattfindet, fand ich interessant und hab den einfach angemacht und muss sagen, dass ich den insgesamt eigentlich sehr kurzweilig und unterhaltsam fand. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Sandro. Wie ist denn deine Kurzeinschätzung direkt zu Beginn?
Nette Idee. Teils sehr chaotisch. Aber auch extrem nervig. Also.
Echt? Okay, was fandst du nervig?
Also, du hast ja eigentlich alles schon zu dem Film gesagt, was man wissen muss. Entweder das ist eine Prämisse, die catcht dich, oder nicht. Ich muss auch sagen, es ist nichts abgefahren Neues. Das Körpertausch-Genre, ja, hat auch Cronenberg, hat auch mal ein paar Filmchen gemacht, so. Aber das kann man ja auch immer, das ist so die Neuzeit-Interpretation davon. Ich hatte folgendes Problem. Alle Figuren sind absolute Dreckkacksäcke, die mir übelst auf die Eier gegangen sind. Ich fand wirklich alle unsympathisch, alle laut, alle scheiße, alle schräg. Und das sollte ja so sein. Der Film hat da jetzt nichts falsch gemacht, aber das hat mir halt nicht gefallen. Das ist ein bisschen wie in Bodies, 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 auch eigentlich ein sehr kreativer Film, der auch eine geile Message hinten raus hat, aber du musst dich erstmal durch 1,5 Stunden chaotische Charaktere, die alle kacke sind, die alle nerven und die da durcheinander chaotisch rumrennen, durchquälen, bis du irgendwann mal zu dem Ausgang kommst. Und das war halt hier genauso. Also erstmal, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gibt diesen Koffer, die sind alle so blöd und lassen sich diese Elektroden da anstecken und nach dem ersten Körpertausch finden die das immer noch alle geil. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist einfach so. Was dann passiert, ist ja, natürlich gibt es irgendetwas Unvorhergesehenes, was passiert und dann drehen alle durch. Und ich denke mir so, okay, du kannst jetzt diese Geschichte so erzählen, ne, dass aus dieser Prämisse was Interessantes gemacht werden würde, zum Beispiel Verrat und irgendwas, was aus diesem Setting auch hinausführt, ne, neues Leben, neue Identität, oder alle Charaktere, die schon irgendwie irgendwas im Hintergrund haben, ein Unbehagen oder der steht auf den anderen, da ist die Beziehung eigentlich schon im Arsch und bla. Jeder hat ja so ein bisschen seinen Rucksack hier zu tragen. Diese ganzen Eskalationspunkte, die eskalieren dann halt völlig, weil alle plötzlich denken, jetzt sehe ich ja aus wie der andere Nappel, dann kann ich jetzt aber auch die andere da am Geländer bohnen. Es wird schon niemand darauf kommen, dass ich das bin. Und ich denke mir so, das macht jetzt die Figuren leider nicht nur noch unsympathisch, sondern leider auch ziemlich doof und unnachvollziehbar. Es ist leider für mich sehr, sehr schwer, diesen Film zu beurteilen. Wenn ich jetzt von 1 bis 10 geben würde, würde ich ihm vielleicht so 5 geben. Das habe ich bei Bodies auch gemacht. Weil ich schon sehe, dass der kreativ gemacht ist. Und vor allem, ey, was hier auch, die Kamera ist geil, sehr kreativ, wie hier Longtakes gemacht werden, wie auch in alten Fotomontagen dann immer wieder Geschichten erzählt werden, die rückblenden. Das ist alles geil, auch wie wir in diesem farblichen Rotton immer hin und her switchen, um dann zu begreifen, wer sind die wirklich handelnden Figuren. Das ist ein schönes Verwirrspiel, aber ich finde halt, ey, man hätte es auch mit ein bisschen klügeren, sympathischeren und intelligenteren Figuren einfach schreiben können. Dann wäre das ein coolerer Film einfach gewesen.
Also den Punkt, den gebe ich dir, wobei ich den nicht so kritisch sehe wie du, weil mich so generell, also dieses ganze Chaos und Durcheinander fand ich halt total cool. Das hat mir total Spaß gemacht, auch immer so ein bisschen ja mitzuarbeiten und mitzuüberlegen, wie jetzt gerade die Konstellationen sind. Und deswegen, ich fand das, ich bin sehr zwiegespalten bei diesen roten Szenen, wo man halt sieht, wer gerade in welchem Körper steckt. Weil auf der einen Seite war das irgendwie absolut notwendig, um überhaupt noch irgendwie durchzublicken, weil es irgendwann so schnell erzählt wird und irgendwelche potenziellen Konstellationen ganz schnell erklärt werden, schon fast in so einem Guy Ritchie-Schnitt. So wirklich, es könnte jetzt so und so und wir könnten aber auch das und das machen und der könnte in dem und dem drin sein. Und du nur so, what the fuck? Ich war zu der Zeit noch relativ krank. Es war spät am Abend. Ich dachte nur so, what the fuck, ich werde völlig überfordert. Und deswegen fand ich das eigentlich gut, dass immer mal so eine Art Erklärung mit drin war und dass man wieder so abgeholt wurde. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ganz cool, wenn man versucht, selbst so ein bisschen da durchzusteigen. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das war irgendwie wie so ein Puzzlespiel. Und ja, also sympathisch sind die nicht. Ich fand noch am interessantesten auf jeden Fall Forbes. Also der Typ, der halt die Apparatur mitbringt. Und ich finde auch den Schauspieler irgendwie cool. Ich dachte irgendwie, ich kenne den von irgendwoher. Aber der hat noch gar nicht so viel gemacht. Der hat bei Panic mitgespielt. Das war diese Serie auf Amazon, die nach einer Staffel abgesetzt wurde, die eigentlich ziemlich cool war, die ich auch geschaut habe. Aber ansonsten fand ich die auch insgesamt relativ austauschbar. Und ein paar konnte ich auch echt nicht auseinanderhalten. Es war echt schwierig, dann nachzuvollziehen, wer jetzt eigentlich noch wer ist. Und der hatte was mit der. Und das war schon tricky. Aber auf der anderen Seite macht das den Film auch irgendwie aus. Und ich fand den Twist hinten eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
Ja, der Twist war ganz cool, muss ich auch sagen. Hat mir den Film am Ende dann doch ein bisschen sympathischer gemacht. Aber wie gesagt, bis dahin ist echt schwierig. Weil das war halt so ein bisschen, ne, ich habe ja mit Berg ein paar Folgen Germany Shore geguckt. Und so kann man sich das vorstellen, weißt du, dass die in einem Haus sind und auch noch die Körper tauschen. Weil ja, die Grundmotivation von allen war ja echt, das ist ja nichts, wo du irgendwie mitfiebern kannst oder sagen kannst, die sind ja alle nur, die wollen sich ja alle nur gegenseitig ans Auswischen oder den anderen verraten. Und das ist halt eine sehr dünne Motivation. Und was du gesagt hast hier mit dem, also ich meinte das ja auch so, ne, dass der, wie der Film visuell damit umgeht, uns zu zeigen, wer ist ja eigentlich wirklich in den Körpern, Das ist cool. Also der Film ist schon sehr durchgestylt, das kann man sagen. Und da hatte auch auf jeden Fall jemand in der Post-Production seinen Heidenspaß mit dem Film. Ja, wenn du jetzt noch geile Schauspieler hättest, an deren Mimik du ablesen könntest, welche Figur ist denn hier wirklich da, dann könnte sich so ein Film auch wesentlich besser transportieren. Weil so war ja immer, als hätte der Regisseur das gewusst, ey, das sind hier nur Nappel, die ich bekommen habe für die Kohle. Die machen den Körpertausch und dann splitten die sich sofort in verschiedene Zweiergruppen, stellen sich überall in einen anderen Raum und erzählen sich, wer die eigentlich gerade sind. Und müssen die, ey, lass uns jetzt das und das machen. Ey, ich bin eigentlich der. Bist du wirklich? Ey, ich bin der. Ey, lass erst mal rumpimpern. Geil. Und weißt du, das ist halt so, du hast ja gar keine, also es macht ja gar keinen Spaß, weil es wird ja eigentlich relativ schnell immer dann sofort wieder nach jeder Session geklärt, wer ist eigentlich wer und wer kann jetzt was mit dieser neuen Rolle anfangen, weißt du? Und dadurch hat sich dann natürlich immer wieder die Motivation geswitcht. Und das einzig Geile war natürlich, als dann das passiert, was passiert, nämlich ein Unfall, sagen wir es jetzt mal so, dann sind die ja gezwungen, Tacheles zu reden. Und das bringt natürlich dann die verborgenen Motive nach vorn. Aber wie gesagt, geilere Schauspieler und ein bisschen mehr Cluedo hätte dem Film gut getan. Mhm. Nicht so viel TikTok, Hektik, Panik und Chaos, sondern einfach mal, lass dir mal Zeit und lass mal den Zuschauer selbst ein bisschen mitraten, weil du hast schon recht, das würde theoretisch Spaß machen, aber ich glaube, der Film hat nicht so viel Vertrauen in seine Zuschauer gehabt, die das hier auf dem Second Screen auf Netflix nebenbei mitgucken und musste das immer direkt delivern, wer hier eigentlich gerade was macht, bis auf den Twist, der den Film im Nachhinein tatsächlich nochmal ein bisschen interessanter macht, aber bis dahin, ja, wie gesagt, war es schon ein bisschen anstrengend.
Ja, also da habe ich dich zu was angezettelt, war? Bist du nicht ganz so froh drüber?
Du, ich habe es jetzt nicht bereut und ich kann auch durchaus verstehen, dass man damit seinen Spaß hat. Deswegen, ich denke, wir haben es ganz gut erklärt. Also, wie gesagt, die Prämisse hookt und wenn euch das interessiert und vielleicht könnt ihr mit den Charakteren mehr bonden als wir, wer weiß, oder ich, probiert's mal. Wie gesagt, es ist ein Twist hinten raus, ihr müsst das jetzt gucken.
Genau. Und ich kann auch deine Kritikpunkte nachvollziehen. Also wenn ihr den einen oder anderen von uns versteht, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr es einzuschätzen habt. Okay, dann das Grande Finale. Ja, nachdem ich euch ja letztens alle mit The Night Comes for Us gequält habe, wusstest du ja, dass ich auf diese Art von Filme stehe oder halt auch besonders auf den. Und dann hast du mir letztens gesagt, ey Steven, hier der Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil das irgendwas zwischen Indonesisch und Finnisch ist. So,
das ist
so
natürlich Timo Chakatanto. Oder wie auch.
Ja. der hat jetzt einen neuen Film gemacht und dann habe ich den natürlich praktisch direkt geschaut und nennt sich Codename 13.
Oder auch im Original The Shadows Trace, was ein wesentlich besserer Name gewesen wäre für den Film. Und einfach definitiv. Auch, also Codename 13 ist sowas, das gebe ich halt drüber. Also ich habe das, hätte ich nicht draufgeklickt, ich habe das einfach nur im Vorfeld gelesen, dass der kommt. Dir deswegen auch geschickt, weil unser Freund der Timo, ich krieg's nicht hin, Chatianto, The Night Comes For Us, uns ja einen doch ganz amüsanten Nachmittag beschert hat zuletzt. Lustigerweise, ne, das ist ja, hatte ich dir ja letztens schon gesagt, auch wenn ich mich ja dagegen gesträubt habe, The Night Comes For Us zu gucken, bin ich ja aus dieser Crew dann doch neben dir natürlich noch am besten unterhalten gewesen. Also Mo und Berg fanden den ja richtig grausig. Deswegen habe ich natürlich auch keine Probleme gehabt, mich jetzt Codename 13 zu stellen. Und ich muss sagen, so als Kurzfazit vorweg, wie eigentlich genau das Gleiche, zu viel, zu lang. Aber holla die Waldfee, das tut weh beim Gucken. Du.
Ja, vor allem, also erstmal, bevor wir jetzt in den Film reingehen, noch ein kleiner Reveal hier, ja, unter uns, ja, aber erzähl's nicht den anderen. Bei der zweiten Sichtung von The Night Comes For Us fand ich ihn nicht so gut wie beim ersten Mal.
Ah, das kann man ja nicht zugeben. Das ist.
Nee, also deswegen, das behalten wir für uns, ja, sag das ja nicht den anderen. Aber, um zurückzukommen zu diesem Film, ich hab dir das ja schon ein bisschen angeteasert, weil ich ihn erst geschaut hatte und dann meinte ich, hier, vielleicht willst du den ja auch noch schauen, damit wir den zusammen besprechen können, und ich meinte, die erste Szene, die setzt schon mal direkt so den Standard für den Film, ne, und ich muss sagen, also so kann man einen Film dieser Art, ja, wo es halt um Martial Arts und Gemetzel geht, auf jeden Fall mal starten, oder?
Also, du meinst jetzt generell die ganze erste Sequenz da mit dem Überfall, ne?
In diesem japanischen Garten, ja, genau.
Ja, Alter.
Also, oder im japanischen Haus.
Also das war saftig. Ich meine, mir fällt kein Adjektiv ein. Was ich halt krass finde, ist halt, und das fand ich auch in The Night Comes For Us auch so, es ist nicht immer, ich bin nicht immer bei der Choreografie mit drin. Manchmal wirkt es mir ein bisschen zu gewollt, ein bisschen zu hektisch auch. Aber ich finde, dass der gute, ich nenne ihn jetzt einfach mal nur Timo, der schafft es einfach, Kampfszenen zu entwickeln, die halt wehtun. Also ich meinte das wirklich ernst, die haben Punch. Mm. Also da geht es auch gar nicht immer darum, was da passiert und wie realistisch das ist, sondern das Physische ist irgendwie greifbarer. Weißt du, was ich meine? Also das ist so...
Ja, total.
Das ist sogar... ich weiß nicht, bei The Raid ist es ja ähnlich, aber da ist es noch sehr viel... Da ist das, was mich eher unterhält, ist eigentlich eher die Choreografie und der Kampf an sich. Wenn es dann wirklich zum Gnaden, zum Fatality kommt, dann ist das gar nicht das Highlight. Und hier ist es halt so wirklich, wenn, also die Leute sterben sehr, sehr langsam und durch sehr, sehr, sehr viele Wunden, die denen immer, immer und immer weiter zugefügt werden. Und das ist halt schon so eine kleine Spannungskurve in den Kämpfen an sich. Das ist völlig unrealistisch. Aber ich denke mir, also ich saß sehr oft mit zusammengekniffenen Augen da und so und so zu zu einem O geformten Mund, hab's immer so
Ja. Also gerade in der besagten ersten Szene, also es gibt so ein paar, ne, die dann da auch länger kämpfen, aber manche, die werden dann halt auch einfach mal direkt geköpft oder die Arme abgeschnitten und aufgeschlitzt und durchgestochen. Also da passiert auf jeden Fall schon so ziemlich alles, was man sich so vorstellen kann, was man mit einem Schwert irgendwie machen kann. Und in dem Zuge vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber, auch wenn es völlig egal ist. Story, ja, Codename 13, da geht es um ein 17-jähriges Mädchen, das halt diesen Codenamen hat und in dieser Organisation irgendwie aufgezogen wurde.
Den Schatten und die
töten halt einfach Menschen, so, ne, also nach Aufträgen. Also es gibt irgendwelche Leute, die dahinter stehen, den Aufträge erteilen, und nach einer schlampigen Mission, also das ist diese besagte Auftaktszene, wird sie erstmal suspendiert, und als sie dann nach Hause kommt, sieht sie dann, wie bei ihrer Nachbarin, die ein Kind hat, wie da irgendwas schief läuft, komische Leute kommen, und zack, auf einmal ist die Frau tot, und der Junge, der dort halt natürlich auch mitgelebt hat, also der Sohn, der wird dann entführt, und sie macht sich dann auf die Suche, um ihn zu retten. Also das ist im Grunde genommen die Story. Und unterwegs gibt's halt viel Geklöppe. Natürlich ist das alles in dieser Organisation nicht so ganz, wie es scheint. Das ist jetzt, finde ich, auch kein großer Spoiler, weil das kann man irgendwie erwarten. Und was du gesagt hast, ja, also davon abgesehen, dass es auch auf dem Weg dorthin halt natürlich viele sehenswerte Kämpfe gibt, ist es hier vor allem wieder der Endkampf, der so over the top ist, ja, schon wie bei The Night Comes For Us, wo du halt wirklich denkst, die Typen sind schon eigentlich dreimal gestorben. So ist das hier halt auch der Fall, nur dass wir diesmal zwei Frauen haben, die sich hier voll ins Zeug legen und sich bis auf den allerletzten heilen Knochen im Körper hier ein Gefecht liefern, was wirklich packend ist. Also ich hatte da wieder meinen Spaß mit. Vielleicht reagierst du erstmal darauf, bevor ich noch was anderes mit reinwerfe.
Ja, das ist, viel mehr gibt es dazu eigentlich ja auch nichts zu sagen. Du hast ja schon gesagt, es ist ein Hanebüchner Racheplot. Ist nicht mal richtiger Racheplot. Ich habe überhaupt nicht nachvollziehen können, warum die jetzt mit diesem Teenager da plötzlich so mitfühlt und als er dann gekidnappt wird, dann einfach, also anfängt, Leute umzubringen wie Sau. Also die Grundmotivation ist mir schon klar, aber es ist jetzt ein bisschen überhöht. Aber gut, wenn man am Anfang diesen Alleingang der gesamte Organisation dort killt, dann stellst du irgendwann vielleicht auch keine Fragen mehr, dann ist das deine natürliche Reaktion darauf. Ich fand die Hauptfigur eigentlich auch mal eine ziemlich gute Abwechslung, ne? So eine 17-jährige Killer-Alita, Lolita, was auch immer. Und die dann einfach sich auch, also es ist ja auch was Persönliches, ne, mit ihrer Meisterin sozusagen. Für mich persönlich war ja das Highlight neben dem Finale der Kampf in der Tiefgarage, wo sie den Typen nach und nach fertig macht. Weißt du, was ich meine?
Hab ich das jetzt schon verdrängt? Garage.
Ja, der Kampf mit den Autos.
Da, wo sie, genau. Das war dann auch schon relativ zum Schluss.
Ja, aber
genau. Ja, mit den Augen. Ja.
Genau. Stichwort Augen. Das meinte ich so mit körperlicher Schmerz, das tat wirklich weh. Und es gibt jetzt hier auch nichts irgendwie so Überhöhtes. Also die Gewalt ist überhöht. Es ist aber nicht übernatürlich. Es gibt auch keine irgendwie Rätsel oder irgendwas, was gelöst werden muss. Der Film ist sehr straight. Am Anfang wird zwar noch versucht, diese Geheimorganisation irgendwie so der mysteriöse Aura zu geben, aber irgendwann ist irgendwie auch das egal. So Killer, die Killer werden dort als, wie gesagt, als Schatten bezeichnet, und das ist auch so das unoriginellste für eine Ninja-Lookalike-Auftragskiller. Gruppe aus der Gegend, wo ich mir sage, ja, da ist jetzt nicht gerade viel Hirnschmalz in das Drehbuch reingeflossen, aber letztendlich spielt das keine Rolle.
Nein, sag nicht sowas.
Ja, aber guck mal, ich meine, man könnte ja trotzdem, das sage ich dir ja immer wieder, auch wenn ich über John Wick rede, selbst wenn es hier meinetwegen Kämpfe gibt, die genauso gut oder besser sind, ja, aber das Worldbuilding ist es halt. Und ich finde, wenn sich der Timo mal ein bisschen Gedanken machen würde, auch einfach eine Welt aufzubauen, wo auch Sachen nachvollziehbarer sind, wo man auch sich vorstellen könnte, auch wirklich zu sein, dann oder einfach auch nur diesem Eskapismus irgendwie frönen möchte, dann hätte das mehr Substanz. Aber er legt darauf gar keinen Wert. Er sucht sich eine sehr möglichst simple Grundhandlung aus. Meistens geht es um Rache. Und dann geht er halt einfach nur Kampfstation, nach Level ab, bis er beim Endgegner ist, der von vornherein feststeht, und wir wissen alle, wie es ausgeht. Und das ist halt, das packt mich halt nicht. Was er halt schafft, sind halt immer Szenen zu schaffen, die mich dann schon als Action-Fan durchaus begeistern. Und immer wenn die dann durch sind, denke ich mir so, jetzt mal Luft holen, da kann ich eigentlich auch aufs Klo gehen und mir was zu trinken holen, dann komme ich weiter und dann gucke ich mir das an, ach, jetzt ist er dort, jetzt muss er den fertig machen. Der hat ein bisschen mehr Raffinesse, weißt du, das würde ich mir schon wünschen.
Aber wenn du das nach dem letzten Kampf gemacht hättest, dann hättest du ja gar nicht seinen Versuch, doch noch eine Welt aufzubauen. Den hättest du ja dann verpasst. Also das Ende ist doch wirklich nochmal so dieser armselige Versuch, da irgendwas Großes aufzubauen und dann schon Codename 14 anzuteasern,
ja,
oder?
Ja, also das Ende ist wirklich, also wo kam das her? Das ist wahrscheinlich auch ein bekannter Schauspieler, nehme ich jetzt mal an, im asiatischen Raum, den sie dafür extra hingeholt haben. Und ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass da auch wieder Netflix kam und gesagt hat, wir machen hier eine Franchise draus, Timo, mach mal diese Post-Credit-Scene noch. Und vor allem, es ist ja nicht mal Post-Credit, also es ist halt wirklich einfach so, der Film ist vorbei. Übrigens, das war nur das Intro für eine große Reihe, die wir hier etablieren. Ja, das war Käse. Mhm. Das hat den Film tatsächlich so ein bisschen abgewertet auch. Aber egal, das ist wie bei Terrifier am Ende. Du kriegst, also du machst den Film an und du kriegst genau das, was du erwartest. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Leider nicht so straight, das hätte 90 Minuten sein können. Es wird viel zu viel erzählt, es wird viel zu viel, und wie gesagt, das wird nicht für Worldbuilding genutzt, sondern für leere Gespräche, wo es immer darauf am Ende hinausläuft, warum tust du das jetzt? Na deswegen, weil ihr könnt das doch nicht einfach machen, und dann, aber ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht tun, naja, egal, jetzt musst du büßen, okay, aber erst musst du büßen, und dann kämpfen die doch sowieso, das ist wirklich Street Fighter-Niveau.
Ja, also ich habe mich auch gewundert, das ist ja generell gerade so ein Trend, ne, dass Filme eigentlich immer, also sehr oft länger sind, als sie sein müssten, dass sie unnötig aufgebläht werden. Ich frage mich, wo dieser Trend herkommt, weil das, also wenn man mehr dreht, wenn man mehr zum Schneiden hat, das ist ja alles mehr Aufwand. Also
ja, du musst aber auch so sehen,
versteh ich
wenn
nicht.
Der Paycheck einmal da ist. Ne? Bei Netflix geht's ja auch um geschaute Minuten, denke ich. Und im Kino geht's halt darum, halt um Überlänge. Und ich denke, dass mittlerweile auch die Leute dazu umerzogen sind. Aber es ist schon echt merkwürdig, dass wir mittlerweile sagen, Daumen hoch, ich gebe noch einen Punkt mehr dafür, dass sich der Film zusammengerissen hat und kurz ist. Und der Film hier hätte definitiv mehr Spaß gemacht, wenn das Traitor gewesen wäre.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also 2,5 Stunden sind zu lang, das sehe ich ganz genauso. Ich hatte trotzdem insgesamt meinen Spaß. Er ist, wie du schon gesagt hast, von der Story irgendwie immer nicht ganz nachvollziehbar, nicht wirklich innovativ, ne? Das ist ja mit den Schatten angesprochen und so weiter. Aber die Kampfszenen, die machen nach wie vor Spaß. Die sind nach wie vor physisch, die sind sehr brutal und haben dadurch einen gewissen Schau- und Unterhaltungswert. Und deshalb kann ich den als Fan oder als jemand, der The Night Comes For Us immer noch ganz gut findet, auf jeden Fall auch empfehlen.
Ja, kann ich genauso sagen. Wie gesagt, you get what you deserve, und zwar voll in die Fresse in dem Fall. Und deswegen kann ich mich da nur anschließen. Es ist einfach, ja, es ist im Bereich Action und Choreo einfach so das Beste, was Netflix die letzten wahrscheinlich das letzte Jahr oder so gemacht hat, mindestens. Deswegen Actionfreunde auf jeden Fall mal raufklicken. Und du, mein Lieber, du machst dir jetzt mal hier zum Feierabend noch schön Project Wolf Hunting auf deine Watchlist. Den kann ich dir sehr empfehlen.
Ja.
Ähnliches Genre, bloß der ist richtig abgedreht. Ist auch zu lang, aber hier wird's übernatürlicher, was eben Codename 13 nicht macht. Bei Project Wolf Hunting, da wird's richtig richtig crazy und noch goriger, das kann ich schon mal sagen. Der ist jetzt auf Prime.
Ja, du, also ich weiß gar nicht genau, wie ich da meine Vorfreude noch überhaupt im Zaum halten soll. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde mir den definitiv anschauen. Mal gucken, ob wir das dann. Also ich werde den so lange zurückhalten, bis wir wieder zusammen in der Folge sind, weil das ergibt ja dann Sinn, dass wir da zusammen nochmal kurz drüber reden. Und mal schauen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und hatte heute auf jeden Fall hier auch sehr viel Spaß. Vor allem bin ich ganz froh, dass ich dann doch ein bisschen ausgedünnt habe, weil ansonsten würden wir noch ein paar Stunden hier sitzen. Du hast ja auch ein bisschen was weggelassen, also von daher ist das jetzt ein rundes Ding hier. So rund wie die nackten Ärsche in Sanctuary.
Ja, wollo. Na dann, also ich würde sagen, da haben wir, können wir den Sack, den Weihnachtssack von Arte Clown hier einfach auch mal zumachen. Und
können wir den Hodensack wieder zunehmen?
Lass uns. Oh Gott, wir drehen durch. Nee, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Bewertet uns. 5 Sterne, alles andere drunter ist indiskutabel. Und sagt uns weiter, empfehlt uns weiter und lasst uns mal eure Meinung zu den vielen, vielen Titeln wissen. Also mal wirklich, wir haben lange nicht mehr so viele Sachen in eine Folge gequetscht. Das würde uns sehr interessieren. Habt ihr Terrifier gesehen? Was sagt ihr zu Zeig mir, wer du bist? Hat euch das auch so genervt? Ist Imaginary vielleicht der schlechteste Blumhouse-Horrorfilm aller Zeiten? Und ist John Williams der beste Komponist aller Zeiten? All das wollen wir im Discord bitte von euch wissen.
Exakt, genau, auf dem Discord. Dort geht's nämlich richtig ab. Wir haben dort eine richtig schöne Kernhörerschaft, die immer mit uns diskutiert. Kommt dazu und redet mit uns über die aktuellsten Filme und Besprechungen. So, in dem Sinne, Sandro. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüssi, hui. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Ah, die Zeit, wir reden zu lange.